Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft. Und weil sie kurz vor Weihnachten stattfindet, ist es die Weihnachtsausgabe der Wissenschaft und die mit Florian Freistetter.
Jawohl, die Weihnachtsausgabe, die eigentlich schon traditionell ist und mittlerweile schon wirklich traditionell, nicht bei der ersten Ausgabe, wo wir behauptet haben, sie ist traditionell. Aber jetzt sind wir schon bei Ausgabe Nummer 5 oder 6.
Dann ist es
vermutlich.
Legendär, dann ist es, ne? Also irgendwann wird es
ja.
Legendär wird es, sobald wir es lassen, ne?
Ja, wir machen das ja schon, glaube ich, schon seit Januar 2013 oder irgendwie so, also lange schon, oder
viertes Jahr,
also wir haben vielleicht schon das 5-jährige Jubiläum und haben es komplett verpasst.
Ja. Tja, ja, dann hätten wir aber auch eine Party machen müssen, Leute einladen und so.
Ja,
auch
Gott, blöd. Ja. Nee, aber bis jetzt machen, in den vergangenen Weihnachtsausgaben habe ja ich immer weihnachtliche Wissenschaftsthemen ausgesucht.
Ja.
Aber, das hätte ich natürlich dieses Jahr auch wieder machen können, weil da gibt es genug. Aber ich habe gedacht, ich mache mal was anderes.
Oh.
Und zwar.
Keine.
Auch mit Weihnachten. Nein. Zwar widmen wir diese Sendung den Hörerinnen und Hörern, den Armen, vermutlich armen Hörerinnen und Hörern, die am 24. Dezember Geburtstag haben, weil von denen muss es ja theoretisch genauso viel geben wie die, die an anderen Tagen Geburtstag haben.
Stimmt, ja.
Im Durchschnitt. Ja. Und das ist, also ich stell mir das immer ein bisschen stressig vor, wenn du Weihnachten Geburtstag hast. Vielleicht ist es auch ganz schön, ich kann es nicht nachvollziehen.
Du kriegst halt größere Geschenke, ne? Das heißt so,
ich weiß es nicht.
Auto, also ein Haus.
Nee, ich glaube eigentlich nicht. Aber ein Freund von mir hat am 25. Geburtstag. Und der hat gemeint, dass, also er besteht immer wirklich drauf, dass sein Geburtstag am 25. gefeiert wird und nicht zusammengelegt. Und dass er auch wirklich immer zwei Geschenke bekommt, wenn ihm jemand was zu Weihnachten und zum Geburtstag schenken will. Also, und ich achte auch immer drauf, dass er von mir zwei Sachen kriegt. Also,
ja, meine Mutter hat am 26. Geburtstag, das ist ähnlich.
Ja, also wir können mal die wer wirklich zuhört und am 24. Geburtstag hat, vielleicht schreibt er einfach mal, wie das so ist, ob das cool ist oder nicht, ja, cool ist. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal das gemacht, was man halt so macht, meistens dann so macht, wenn man irgendwie keine Ahnung hat, was man jetzt machen soll. Man guckt in der Wikipedia auf dem Tag, dem Eintrag des Datums nach und guckt, was da alles so los war,
ja,
und wer da geboren ist und wer da gestorben ist. Also am 24. sterben ist dann ja für die Angehörigen vermutlich noch blöder als wenn man Geburtstag hat. Und ich habe dann den einen
Bestatter gefragt, beziehungsweise eine Bestatterin. Sag mal, wann sterben eigentlich die meisten? Und die sagte, ja, am Wochenende.
Ja, ich habe mal irgendwo, ich kann keine Ahnung mehr, ob ich das in welchen Qualität das Medium war, in dem ich das gelesen habe. Aber ich glaube, ich zu erinnern, dass da irgendwo drin stand, dass viele Leute das war, glaube ich, in Russland. War das in Russland? Irgendwo in so eine Kultur, die halt irgendwie halbwegs statistisch gut erforscht war, dass es da so eine statistische Anomalie gibt, dass halt sehr viel mehr Leute als erwartet kurz nach Weihnachten sterben.
Mhm.
Weil halt dann quasi die sich so vereinfacht gesagt nochmal zusammenreißen, jetzt soll die Familie nochmal kommen und jetzt wissen dann danach. Also es gab auch eine medizinische Begründung, warum das tatsächlich funktionieren kann. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, was jetzt, ob das jetzt wirklich seriös war oder nicht. Aber
naja, viel Tod findet ja auch psychosomatisch statt.
Ja.
Das heißt, also am Ende deines Lebens, also das hört man ja häufig, dass am Ende des Lebens, ja, der wollte halt nicht mehr leben oder sowas, ne? Und vielleicht kann man sich auch dafür entscheiden, die 3 Tage noch durchzuhalten, um die Enkel zu sehen oder irgendwie sowas, ne?
Ja. Also auf jeden Fall habe ich mal Sachen raus, also ein paar Ereignisse, aber hauptsächlich Geburts- und Sterbetage am 24. und den 31. habe ich gedacht, nehme ich auch noch dazu, weil vermutlich werden wir vor 31. Dezember keine neue Folge mehr rausbringen.
Vermutlich nicht.
Das heißt, dann haben wir gleich beide Feiertage des Dezembers in einem Aufwasch erledigt.
Jo. Ja, dann
Ja, fange ich doch mal an gleich mit dem ersten Ereignis. Ja,
obwohl, wir hatten noch immer Neues aus dem Weltall, da habe ich extra was vorbereitet, mein Gott.
Dann ich habe auch, Weltall ist auch dabei bei den Themen, die ich habe, aber bitte, wenn du was vorbereitet hast, was Neues aus dem Universum, dann mach doch du mal. Holger, was gibt's denn Neues im Universum?
Also wir haben ja eine Sonde zum Mars geschickt, und zwar InSight ist auf dem Mars gelandet. Und InSight hat ein Seismometer und ein Luftdruckmesser dabei, ein Drucksensor. Und die
eine
NASA,
große Schaufel.
Und eine große Schaufel und so ein Hämmerchen, so ein Bohrerartiges.
Förmchen und Hämmerchen, also
ein Förmchen
und Schaufelchen.
Und so ein kleines Wasserrad, aber irgendwie funktioniert das dann nicht, weiß nicht warum. Und die NASA hat den Seismometer und den Drucksensor vom InSight Lander benutzt, um Wind auf dem Mars hörbar zu machen. Dazu mussten die ein bisschen tricksen, weil das Gerät hört natürlich anders als wir mit unseren Ohren, haben es also 2 Oktaven höher gemacht und ein bisschen schneller abgespielt, das Zeug. Und der Wind, der über den Lander streift auf dem Mars, hört sich ungefähr so an. ist natürlich jetzt so ein bisschen unspektakulär, weil es ja einfach nur irgendein Dröhnen und ein Bummern.
Ja, ich finde das doch schön. Das könnt ihr doch alle unter dem Weihnachtsmann bei der Bescherung so statt Stille nach Heilige Nacht einfach das einspielen mit der Blockflöte, ein bisschen dazu improvisieren.
Die Luftdruckunterschiede währenddessen hören sich so an. Und ich habe mir jetzt völlig unwissenschaftlich die Freiheit genommen, das beides mal zusammenzumischen.
Mit Technobeat drunter? Oder? Genau.
Mars needs women, gab es mal so einen Song. Ich habe das einfach mal zusammengemischt und bilde mir jetzt einfach ein, und für dich bilde ich mir das mit ein und für die Hörerschaft bilde ich mir das auch ein, dass das hier ungefähr das sein dürfte, was man hören würde, würde unser eins auf dem Mars stehen und dem Mars einfach zuhören. Und so unspektakulär und lame das vielleicht ist, weil es ja nur ein Geräusch ist, das man überall hören kann, es ist ein Geräusch von einem anderen Planeten. Und das finde ich nach wie vor absolut faszinierend. Was zu hören, was woanders stattfindet als auf unserem Planeten. Das muss man sich dann immer mal wieder vorstellen. Das ist... Ja, das ist halt.
Ich stelle mir gerade vor, wenn du so ein Beep, Beep, Beep vom zurückfahrenden LKW noch am Ende hören würdest. Das was.
Zurückbleiben, bitte. Ja, aber das ist also von aller Romantik mal abgesehen, die das hat, aber ich finde das völlig irre. Wir können hören, was auf einem anderen Planeten passiert.
Ja, das ist die Wissenschaft ist hervorragend.
Ja, ja, ja.
Aber dann passt doch auch, wenn du schon, war das schon oder wolltest du noch?
Nee, das war schon.
Dann passt nämlich auch gleich mein erstes Weihnachtsereignis dazu. Da geht es nämlich auch um Entdeckungen. Und zwar, weißt du, Holger, was am 24. Dezember des Jahres 1777 passiert ist?
Nein.
In dem Jahr war James Cook unterwegs, der große Entdeckungsreisende. Der hat auch auf dieser Reise, hat er auch mal irgendwie den Venustransit beobachtet oder auf einer seiner Reisen, da haben wir sicherlich auch schon mal drüber geredet, von Tahiti aus und warum das wichtig war. Aber an diesem Tag hat er eine Insel entdeckt und diese Insel hat natürlich den passenden Namen, und zwar die
Weihnachtsinsel.
Genau. Die heißt aber eigentlich nicht mehr so. Ja, die hieß früher mal Christmas Island, als die Engländer noch die Welt gefahren sind und alles irgendwie sich unter den Nagel gerissen haben und benannt haben. Mittlerweile heißt die Insel Kiritimati und gehört zu Kiribati. Ja, also das Kiribati ist ein Land. Ja, also ich war noch nicht dort, aber man kennt das. Das ist eins von den Ländern, die es bald nicht mehr geben wird, vermutlich. Wenn sie dann irgendwie alle untergegangen sind. Also man schätzt, dass Kiribati ab 2050 nicht mehr bewohnbar ist und ab 2070 weg ist.
Ja, also wobei, was war denn das? War das Tuvalu? Also das Klimawandelproblem meinst du, ne?
Genau, ja, also einfach Meeresspiegelanstieg.
Ich meine, von Tuvalu letztens irgendwo gelesen zu haben, dass durch irgendwelche magischen Umstände sich da auch wiederum Land bildet, aber an anderer Stelle. Das fand ich eigentlich auch ganz witzig, aber ich
vielleicht
weiß nicht mehr,
wo ich es Müll, den sie ins, genau. Oder der Plastik, das angeschwemmt wird. Es kann gut sein, Kiribati ist halt wirklich, das sind halt wirklich so Atolle, also das sind nicht wirklich Inseln in dem Sinne, sondern so Atolle, also die sind wirklich, ich glaube, ich gucke gerade, ob ich auf die Schnelle finde, den höchsten Punkt, aber der kann nicht recht hoch sein. Also vermutlich jeder, der, wenn du da stehst, bist du wahrscheinlich der höchste Punkt. Also ich glaube, hohe Berge haben die da nicht. Aber das wäre eigentlich nicht das, was ich hinaus wollte. Denn mit Kiritimati verbinden sich gleich beide Themen, nämlich Weihnachten und Silvester, in einer geografischen Entität, nämlich Kiritimati, die Weihnachtsinsel, ist eben eine der Inseln, die zum Atoll von Kiribati gehören. Und eines dieses Atolls, eine dieser Line Islands, wie das auch oft genannt wird, ist das Caroline Atoll. Und das Caroline Atoll, also ich glaube, da wohnt meines Wissens nach, da wohnt niemand.
Caroline.
Nee, es ist unbewohnt, Caroline Atoll. Aber es ist der Punkt, an dem das neue Jahr beginnt.
Ach,
Das ist die Insel, die tatsächlich am nächsten zur Datumslinie liegt. Das heißt, wenn das neue Jahr losgeht, dann geht's, also natürlich geht's entlang der Datumsgrenze los, aber da ist halt meistens, oder nicht mal, da ist halt Wasser, weil das da hat man absichtlich so gemacht, dass da Wasser ist, weil es sonst stressig ist, wenn du irgendwie jetzt die Datumslinie mitten durch Europa legst oder sowas. Drum hat man die halt durch den Pazifik durchgelegt. Aber die Landfläche, das Land, das halt am nächsten zur Datumslinie ist. Und tatsächlich ist das auch nicht immer so gewesen, denn das gibt's erst seit 1994. Ja, da hat nämlich Kiribati seine Zeitzone geändert, und zwar eben für diesen Verwaltungskreis, wo diese Line Islands drin liegen, also den Verwaltungskreis Kiribati, haben sie quasi ihre Zeitzone auf die andere Seite der Datumsgrenze geschoben. Also vorher waren sie auf der einen Seite, jetzt sind sie auf der anderen Seite, unter anderem deswegen, damit sie dann tatsächlich im Jahr 2000, das erste, das neue Jahrtausend, das er da gar nicht begonnen hat und so weiter und so fort, aber halt das Jahr 2000, das neue Jahrtausend feiern können, und haben das Caroline Atoll in Millennium Island umbenannt.
Das ist am Ende auch alles Werbung, ne?
Ja, es gab dann auch Kritik, dass eben das einfach nur zur Millenniumsfeier gemacht wurde aus PR-Gründen, und dass jetzt eben das ganze, dass das Datum jetzt nicht mehr einheitlich ist.
Zufälligerweise haben wir auch noch ein Millenniumshotel hingebaut.
Ja, und die kiribatische Regierung hat im Wesentlichen gesagt, uns egal. Also wir machen das jetzt so und Schluss. Ja, also wer quasi jetzt hier Weihnachten und Silvester in geografisch passender Umgebung feiern will, der soll doch mal nach Kiribati fahren.
Hast du mal geguckt, ob es da Tourismusmöglichkeiten gibt, also einfache Tourismusmöglichkeiten?
Doch, man kann da vermutlich irgendwie hinfahren. Also es ist nicht, da wohnen Leute, also muss man da auch hinfahren können.
Ja gut, auf Pitcairn wohnen auch Leute.
Ja, kaum hin. Ich guck mal hier, Infrastruktur, Luftverkehr, der internationale Flughafen, Bonriki International Airport, die Air Kiribati gibt's, also ja, man kommt da vermutlich hin. Ja, es gibt ein Straßennetz, es gibt Schiffe, also ich guck mal, wo die Air Kiribati so hinfliegt. Mhm. Air Kiribati, Starts- und Flugzielen, Kanton, Charterdienste, Zugflüge, Liniendienste nach Brisbane. Ja, also von Australien aus kommst du hin. Ja, das siehst du. Und von Tuvalu kommst du auch hin, und von den Solomon Airlines, also man kann da hinfahren.
Ja,
und es haben sogar hier
ich wollte schon immer mal so Weihnachten unter Palmen, hätte ich immer totalen Bock drauf.
Das fände ich auch nicht so in der Südsee, ja. Ja, also wenn jemand hinfährt, dann lad uns bitte ein, oder beziehungsweise erzählt uns halt, wie es war. Ja, also was da abgeht, wie das aussieht, was man da machen kann. Ich guck mal, was da irgendwie da touristische Sehenswürdigkeiten, aber haben sie jetzt so spontan auf der Wikipedia-Seite zumindest nichts. Also touristisch, also irgendwas, man wird schon was sehen
können. Irgendwie wird man das schon hinkriegen. Also
im Dezember auf jeden Fall Durchschnittstemperatur so 25 bis 30 perfekt. Grad.
Ja, dann werde ich da irgendwann mal hinfahren, wenn meine Mutter nicht mehr Dezember Geburtstag hat, weil irgendwann wird die ja wahrscheinlich auch das Zeitliche sehen. Ja,
dann nimm sie doch mit.
Das ist mit der nicht zu machen, die hat dermaßen Flug. Nein, das ist auf gar keinen Fall.
Ja, dann fahr doch mit dem Schiff. Keinen Fall.
Dann wird ihr schlecht. Also das geht auch nicht. Meine Mutter ist schwer reisefähig, aber wir müssen jetzt nicht mit meiner Mutter diskutieren. Währenddessen haben israelische Wissenschaftler festgestellt, wie man aus Kacke Kohle macht. Und zwar gibt es eine Methode, die nennt sich hydrothermale Karbonisierung. Dann nimmst du Biomasse, erhitzt die in Druckbehältern, und da kommt dann Kohle raus. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben einfach mal menschliche Exkremente genommen, haben eine hydrothermale Karbonisierung durchgeführt. Die hat zwischen 10 Minuten und 2 Stunden gedauert und hat eine super Energiebilanz, weil nämlich 3 bis 4 Mal so viel Energie entsteht, wie für die Herstellung der Kohle aufgewendet werden muss.
Okay.
Was ich ganz cool finde. Jetzt wollen sie in weiteren Studien testen, wie sich die Briketts beim Grillen verhalten. Wo ich jetzt mir schon wieder die Pipi-Mädchen vorstellen kann. Das ist Grillkohle aus menschlichen Exkrementen.
Ja, das ist dann vielleicht der Slogan. Wir scheißen auf den Klimawandel.
Wir scheißen auf den Klimawandel. Aber geile Idee, oder? Stell dir mal vor.
Wenn das tatsächlich nicht nur ein PR-Ding ist, dann wirklich auch größere Maßstab einsatzfähig ist, dann wäre das cool, ja.
Sie müssen es halt bauen, ne? Im Moment ist es halt sehr teuer noch, weil prototypisch, aber du könntest dann in Zukunft eine Toilette zu Hause haben, in die du reinmachst und was weiß ich, jeden Abend drückst du auf den Knopf und dann machst du klöter, klöter, klöter. Dann fallen da Briketts raus, mit denen du dir das Essen vom nächsten Tag kochen kannst, was du dann wieder zu Briketts umbaust. Ist jetzt nicht das Schlechteste, fand ich.
Wenn das funktioniert und wenn man das irgendwie so vermarkten kann, dass die Leute nicht alle I sagen, sondern.
Ja, das wird das größte Problem daran sein. Also ich würde mir so ein Ding kaufen. Ich finde es total cool, aber ich grille ja auch viel.
Apropos Grill, hat es mit dem Thema nichts zu tun, mit Weihnachten auch nicht, aber ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass in Deutschland ab, ich glaube, Mitte, Ende November war das, auch dieses Kunstfleisch jetzt tatsächlich auch kommerziell erhältlich ist.
Ach was.
Ja, also nicht jetzt noch nicht, glaube ich, noch nicht im Einzelhandel, aber Metro, glaube ich. Also in diverse halt lokale Fastfood-Ketten und sowas könnten das theoretisch kaufen. Also du kannst, glaube ich, schon bei Amazon noch, auch im amerikanischen Amazon in den USA gibt es das ja schon eine Zeit lang, aber das ist eben wirklich auch, vielleicht finde ich den Link noch und schicke ihn dann noch irgendwie rum. Das
finde ich
immer interessant. Ja, da bin ich auch wirklich gespannt, wenn das denn mal wirklich jetzt quasi so überall ist, also wie sich das dann durchsetzt und was da jetzt dann wie das dann ethisch eingeordnet wird von den diversen.
Ich wüsste vor allen Dingen gerne mal, wie das schmeckt, also ob das dann auch wirklich schmeckt wie ein Stück Fleisch von einem Tier, das auf einer Weide gestanden hat und Gras gegessen hat. Das
so. Ist eine gute Frage, es kommt halt darauf an, vermutlich auch die Art und Weise, wie du es würzt, drauf an, weil du ja, es ist halt reines Muskelfleisch und sonst nichts und das
fehlt halt
wir Fett, haben das. Ne? Genau, ja, also du musst halt irgendwie dann vermutlich irgendwie halt das Fett halt dazu mischen irgendwie. Mhm. Ich meine, das gibt's ja auch pflanzliches Fett, das ist ja jetzt nicht das Problem. Und dann halt irgendwie entsprechend halt würzen oder sowas. Also wenn du es jetzt in so einem klassischen Burger ist, das, wenn du jetzt McDonald's gehst und da irgendwie einen Kunstfleisch normalen Burger hast, ist das vermutlich.
Da wirst du vermutlich keinen Unterschied egal, haben, aber wenn du einen Burger aus einem guten Stück Fleisch hast, wo auch wirklich das so von Fett durchzogen war vorher, so ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, ja.
Ja, mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann wirklich ist. Es dauert und wenn das dann erstmal irgendwie, wenn das nicht, das ist eine Firma, wenn das dann irgendwie 20 Firmen anbieten und dann eben das
dann wird's günstiger,
regelt sich ja dann. Ja, genau. Nächstes Weihnachtsereignis. Was macht man denn noch so Weihnachten? Klassischer deutsche Weihnachtsbrauch.
Essen, trinken,
ja, das hat
sich streiten.
Nee, vom Fernsehapparat sitzen.
Stimmt, glotzen.
Zu meiner Zeit, als ich noch jung war, gab es noch immer diese auf ZDF oder ARD und auch auf ORF, also diese Weihnachtskind. Nee, das nicht, aber da gab es immer diese Weihnachtsserien. Oder wie sind das, Weihnachtsmehrteile? Also
ja, die waren aber immer, war das vor Weihnachtszeit? Nee, das war über die Feiertage kam.
Genau,
die,
ne? Ich kann mich, wer hieß denn die eigentlich? Einmal über diesen Nanny.
Der schwarze Bumerang erinnere ich mich noch dran, hat mich als Kind unendlich fasziniert.
Wie Manni und Nonni, Nonni und Manni, nee, keine Ahnung, also isländische Jungs waren das und dann gab es eins, Laura und Luis, das war doch, das
sagt mir nichts mehr.
Das waren so Straßenkinder in Italien, die irgendwie von der Bande
dazu
so
zum
Dings, ja. Und
Tim also Thaler war auch eine davon, ach guck.
Genau, ja.
Nesthäkchen. Also sowas. Was meinst du gerade, Nonni und Manni sehe ich hier gerade, ja.
Richtig, genau, so hießen die Kerle, ja, genau, die beiden Isländer. Ja, und Laura und Luis gab es noch und
genau, Ron und Tanja.
Und wie hieß denn der komische Kerl mit der Geige? Das war auch so
Jack Holborn. Patrick Packard.
Nee, irgendwas
Oliver
Maas. Oliver Maas, der war der Geige. Die hab ich fasziniert.
Ich bin ja älter als du, glaube ich. Darum kenne ich
ja, ja. So die. Ja. Nee, Oliver Maas, das war, der hat immer so eine Geige gehabt und wenn er die gespielt hat, konnte er in die Zukunft sehen. Ah. Und die war aber, hing aber alles irgendwie zusammen mit Friedrich dem Krone, mit Barbarossa, nee, Friedrich im Großen, keine Ahnung, irgendein so komischen unsterblicher Typ in einem Loch in der Erde in Italien. Das war ganz gruselig, ja. Und,
mir fällt nur gerade auf, dass der schwarze Bumerang, den ich immer für eine Weihnachtsserie gehalten habe, gar nicht in der Liste steht. Ist ja schrecklich.
Ja. Jedenfalls habe ich das, also diese, die haben ich als Kind, sowas gibt es heutzutage auch nicht mehr vermutlich, weil ja Serien es andauernd gibt. Aber auf das will ich gar nicht hinaus, sondern auf etwas, was einem selten bewusst ist, aber wenn man drüber nachdenkt, eigentlich erstaunlich ist, denn Holger,
ja.
Wer hat den Fernsehapparat erfunden?
Ein Herr Nipko, ne?
Ja, das ist halt das Ding.
Die Nipko-Scheibe erfunden.
Ja. Ja, aber ist eine Nipko-Scheibe schon ein Fernsehapparat? Das ist eine Nipko-Scheibe.
Wahrscheinlich
und
nicht.
Das ist, ne? Das ist halt so ein Ding, also wenn du weißt halt irgendwie bei vielen großen Dingen, irgendwie kann man sagen, okay, das Ding hat die Person erfunden,
ja.
Aber beim Fernsehapparat gibt's das. Die eine Person, die den Fernsehapparat erfunden hat, gibt's eigentlich nichts. Und es gab halt wirklich so einen ganzen Schwung an Krempel von
Nipko-Scheibe.
Von Leuten, von Leuten irgendwie, die halt irgendwie das so immer Stück für Stück, so wie Wissenschaft ja eigentlich ist, nämlich halt irgendwie so ja, inkrementale,
ja.
Inkrementaler
Wissens,
genau,
also inkrementale Wissensakkumulation, oder?
Ja, ach Gott, ja, wir sollten vernünftige Wörter verwenden, ja. Und nicht so hochgestochene Scheiße. Ja. Jedenfalls, Paul Lipkow war, wie gesagt, so ungefähr, also, der Erste.
Das Wissen, das wir haben, baut auf altem Wissen auf.
Also, es fällt jetzt nicht
ein Fernsehapparat von mir. Obwohl, bei der Glühbirne und am Telefon hat es funktioniert.
Ja, ne, dass da manchmal ist es so, aber eben, in dem Fall eben nicht. Und, wie gesagt, Paul Lipkow war eben mit 1883 war das. Das war halt der Erste, der halt so eine Bildzerlegung im Wesentlichen, ja, mit so einer Scheibe, so eine rotierende Scheibe, die halt, Bild, Punkt und Zeilenweise abtasten und in Helligkeit dann eben elektrisch übertragen konnte und so weiter. Das war Paul Lipkow. Und dann kam Ferdinand Braun mit der Kathodenstrahlröhre, der Braunschen Röhre, dann gab es Oszilloskope, aber das ist halt auch noch nicht wirklich das, was Fernsehen so ist. Dann gab es einen Schwung Russen.
Aber es muss auch jemanden gegeben haben, der diese Zeilen, also das Bild baut sich ja zeilenweise auf und das muss ja irgendwann jemand erfunden haben, dass er, oder?
Ja, also da bin ich jetzt zu wenig in der Geschichte, okay, des Fernsehens, auch zu wenig Ahnung von Technik. Haben wir sicherlich Hörerinnen und Hörer, die da mehr drüber wissen und dann genau wissen, wer das war. Aber auf jeden Fall, da gibt's halt, es gab irgendwie Russen hier, Wladimir Svorikin, es gab hier Ungar, Kalman Tihani und so weiter. Überall Japaner, Engländer, überall, alle möglichen Leute haben da irgendwie so mechanische, elektronische Bildzerlegung gemacht. Mhm. Aber so als Geburtsstunde des Fernsehens, ja. Also davor war es immer so mechanisches Fernsehen, also wie so eine Nipco-Scheibe quasi, halt wirklich, nicht mit Kathodenstrahlröhre, ja, wo wirklich halt, wie wir es heute ja auch nicht mehr haben, aber wir es lange Zeit hatten, dass da quasi Strahlen rauskommen, die halt von Magneten abgelenkt werden, auf einen Schirm treffen und da halt irgendwie was zum Leuchten bringen, vereinfacht gesagt, ja. Das hat eigentlich erst ab den 1930er Jahren war das so weit, dass man wirklich voll elektronisches Fernsehen machen konnte. Und 1931, am 24. Dezember, das ist, gilt, zumindest schreibt das auch in der Wikipedia, als Weltpremiere des elektronischen Fernsehens. Und zwar hat das ein Deutscher präsentiert auf der deutschen Funkausstellung, und zwar ein gewisser Herr Manfred von Ardenne.
Ach, Manfred von Ardenne habe ich jetzt irgendwie als Politiker historisch verortet bei mir im Kopf.
Ja, ich bin mir auch noch nicht sicher, wie ich den jetzt so genau einordnen soll. Also der Vater war, glaube ich, Politiker, der Großvater Armand von Ardenne. Ich guck mal hinten, warte mal. Der Vater war im Kriegsministerium.
Ah, vielleicht daher.
Ja. Ja, jedenfalls, der hat eine interessante Biografie gehabt. Also ich werde jetzt nicht hier im Detail alles irgendwie aufdröseln, aber der hat so ziemlich in allen deutschen Herrschaftssystemen irgendwie sich eingearbeitet, arrangiert, kann man sagen, ja. Also er ist geboren 1907, hat dann quasi halt in der Weimarer Republik war er halt Schüler erwachsen, also so und hat dann
Werner
angefangen.
Von Braun des Fernsehens sozusagen.
Mit so allen, ungefähr. Also,
mit allen rumgemacht, Hauptsache.
Ja, nicht ganz. Der Werner von Braun, der hat ja zumindest den Kommunismus, hat der Braun ausgelassen.
Stimmt, genau.
Aber ja. Aber wie gesagt, Manfred von Ardenne hat ganz normal sich für Naturwissenschaft interessiert, hat Elektrophysik interessiert, hat dann eben so Grundlagen, hat quasi so ein bisschen rumgebastelt nach dem Gymnasium und hat dann studiert, hat hauptsächlich gebastelt.
Das muss schon eine heile Zeit gewesen sein, als man noch
so
große Dinge erfinden konnte, also Dinge erfinden und sehen oder entdecken konnte, die mit dem bloßen Auge zu sehen sind. Heute müssen wir röntgen und so, ja.
Eben, dann gucken wir hier, Manfred von Ardenne ist halt mit 16, hat er schon seine ersten Patente gehabt, hat schon gepasst, also Rundfunktechnik. Dann ist er von der Schule abgegangen und hat dann so privat, also ohne Schulabschluss, irgendwie an Radios weiterentwickelt und Radio Löwe hieß die Firma da irgendwie, hat dann neue Radioröhren gebaut und so weiter alles und hat dann später wieder hat Verstärker gebaut, hat angefangen dann eben am Fernseher zu basteln und woraus dann eben dann 1931, wie gesagt, wenn er 1907 geboren war, dann war er da gerade mal irgendwie knapp über 20, ja, wo er dann irgendwie die erste Fernsehübertragung mit Kathodenstrahlröhren hier hingebastelt hat. Und dann kam Nationalsozialismus und dann hat er angefangen, Kernphysik zu machen.
Aha.
Weil ja, dass die Deutschen haben
ja gerne die Atombombe gehabt hat.
Genau, und da gibt's es gibt ja tatsächlich, da hat eben auch hat Adenne auch mitgeforscht, hat auch irgendwie einen Geheimbericht, steht hier, über einen neuen magnetischen Isotopentrenner für hohen Massentransport, weil das Schwierige bei der oder eines der vielen schwierigen Dinge bei der Atombombe ist ja die richtigen Uranisotope rauszubasteln aus dem, weil Uran hast ja kriegt's ja in vielen verschiedenen Isotopen zusammengemischt.
Zentrifuge, ja.
Und alles, ich meine, da haben ja die Amerikaner, die haben ja da, man muss hier wirklich, es gibt ein schönes Buch von Die Nacht der Physiker heißt das, von, wie heißt er?
Weiß ich nicht, ja? Manfred von
Adenauer. Genau. Nee, verlinke ich auch noch mit dem anderen Kram. Da wird eben genau erklärt, eben wie die Amerikaner das gemacht haben und was die Deutschen gemacht haben. Und die Amerikaner, die haben da wirklich, die haben da so gigantische Forschungsanlagen aus dem Nichts aufs nackte Feld gestellt und dann irgendwie parallel zwei, drei Ansätze für dieses ganze Isotopenzeug gemacht. Und das ist dann kein Wunder, dass die das dann so schnell fertig gebracht haben, was die da für Ressourcen reingeschissen haben. Und die Deutschen haben halt da fast nichts gemacht im Vergleich dazu. Aber einer, der eben was gemacht hat, war eben unter anderem Manfred von Adenne. Und tatsächlich gibt es ja immer noch diese, weiß ich nicht, ob es Verschwörungstheorien nennen sollen oder historische Hypothese, dass die Deutschen ja vielleicht doch eine Bombe gehabt haben, die dann auch irgendwo vielleicht sogar explodiert ist und so. Also es ist vermutlich ein fließender Übergang. Also dass die Deutschen halt tatsächlich geforscht haben, ist klar, haben die ja gemacht. Ja. Aber die Frage ist halt, wie weit sie wirklich waren. Es gibt halt wirklich so, auch das ist dann eher so in der dubioseren Ecke der Geschichtsforschung, dass halt dann tatsächlich irgendwo da die schon so eine unterirdische Explosion hatten, die dann irgendwie vertuscht worden ist. Da kann man dann beliebig weit in die Verschwörungstheorie abdriften. Aber da war auf jeden Fall bei allem Manfred von Adenne auch mit involviert. Und dann tatsächlich war der Krieg zu Ende und Adenne ging dann zu den Russen, ja, also er war Beauftragter, also er hat dann war bei der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, hat dann mit denen gemeinsam gearbeitet, hat bei der sowjetischen Atombombe mitgeforscht, hat Teilchenbeschleuniger für die Russen gebaut, Raketen und so weiter alles gemacht, hat den Stalin-Preis bekommen und so weiter. Dann nach der Sowjetunion kam er in die DDR, hat dort dann wieder weiter mitgearbeitet, ja. Da gab es sogar das Forschungsinstitut Manfred von Adenne in der DDR.
Ja.
Es ist in Dresden ist das, ja, in Oberloschwitz. Also da, wo auch dann jetzt heute, glaube ich, die Sternwarte ist, also eine der Sternwarten an dem Institut. Und hat, also da hat er dann geforscht und hat dann in der Zeit sich auch zur Medizin umgewandelt. Also nicht, hat angefangen, Medizin zu erforschen. Biochemie, hat hier so verschiedene Therapien gemacht, mal mehr oder weniger umstritten, so Krebstherapien, wo man nicht genau weiß, also Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie heißt das zum Beispiel, ja. Also wo man halt auch nicht weiß, was das jetzt, ob das was bringt oder nicht. Und war auch Abgeordneter in der Volkskammer.
Darum verorte ich den als Politiker wahrscheinlich, weil ich den irgendwie über die Volkskammer mal wahrgenommen habe. Ne?
Ja. Und ist dann tatsächlich nach dem Zusammenbruch der DDR ist er dann aus seinem Institut ist dann das Fraunhofer Institut für Elektronenstahl und Plasmatechnik geworden und das gibt's glaube ich immer noch, ja, also ich schaue noch mal kurz, ob das wirklich schon gibt, ja, nee, das gibt's immer noch, also ist immer noch in Dresden und das gibt's noch und da ich weiß nicht, inwieweit Adenne da auch noch involviert war, aber er ist ziemlich alt geworden, also er ist erst 97 gestorben, also er ist 90 Jahre alt geworden und hat dann
in interessanten Zeiten gelebt, ja.
Ja, und hat halt überall mitgeforscht. Also da kann man sich mal wirklich die Biografie von ihm genauer anschauen, das habe ich jetzt leider nicht gemacht, aber wird es geben vermutlich und es gibt nicht eine Biografie, aber einen sehr interessanten Roman, Uwe Tellkamp, der jetzt vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen irgendwie ist.
Vor ein paar Monaten selbst ans Kreuz genagelt.
Wollte ich gerade sagen, der ist wieder ein bisschen schlecht aufgefallen, aber der hat ein schönes Buch geschrieben, Der Turm. Das fand ich eigentlich ganz gut, falls du das kennst.
Ich weiß, dass es die Fernsehserie gab. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich kenne es nicht.
Ja. Also die Fernsehserie war okay, das Buch fand ich wirklich nett. Also und da gibt's eben eine so eine Figur, Baron von Arbogast heißt diese Figur, eben auch so ein Forscher, Denker, tralala. Und das dürfte halt so, oder ist mit ziemlicher Sicherheit, hat eben da Uwe Tellkamp quasi Manfred von Adenne als Vorbild genommen. Also wer jetzt quasi nicht gleich mit einer Biografie einsteigen will, kann auch mal da anfangen.
Währenddessen haben Schweizer Wissenschaftler festgestellt, ausgerechnet Schweizer Wissenschaftler, dass wütende Stimmen aufmerksamer machen. Also wütende Stimmen machen aufmerksamer.
Ja, schlecht gemachter Dialekt.
Auch, ja, das kann ich immer super. Also zum andere Landsmannschaften verarschen reicht meine Dialektkunst immer noch.
Ja, aber gut, das ist jetzt, reden wir mal weiter.
Dann, was das Gehirn macht, ist, also sie haben halt, ne, was man halt so macht, Leute anpöbeln und so, also so Studien halt gemacht. Und sie haben halt festgestellt, dass das Gehirn eine wütende Stimme schneller bemerkt als eine fröhliche oder neutrale Stimme und ihr auch länger Aufmerksamkeit zuteil werden lässt. Und weil das Gehirn, und das ist eigentlich der Witz, weil das Gehirn länger, also eine wütende Stimme länger analysiert, um zu gucken, ob da Gefahr ist und eventuell eine Reaktion daraus abzuleiten, erhöhen sich die Reaktionszeiten beim Drücken einer Taste, die dann so drücken musst, wenn du was hörst. Wir drücken sie mal, wenn sie das hören. Das heißt, bei wütenden Lauten waren die Reaktionszeiten länger als bei fröhlichen Lauten.
Das bin ich jetzt sagen, wenn sie so nett und würden die Taste drücken, dann drücken alle gleich mal. Jetzt drück die Taste, du Arschloch.
Dann dauert es. Das ist krass, ne? Das heißt, wenn du willst, dass dir jemand zuhört, dann pöbel ihn an.
Ja, aber andererseits.
Zum Trollen durch Ablenkung ist das halt auch geeignet. Du musst ja die ganze Zeit nur irgendwie voll aggro sein, dann schafft keiner seine Arbeit zu machen. Gar nicht schlecht.
Ja, aber andererseits, ja, schon, aber es ist auch interessant, aber es ist auch eigentlich jetzt nicht so überraschend, dass du irgendwie, wie gesagt, wenn halt irgendwie einer rumschreit und pöbelt und wütend ist, natürlich bin ich da mal prinzipiell aufmerksamer, als wenn jetzt einfach einer normal redet. Also das überrascht mich jetzt. Vielleicht habe ich jetzt einen Punkt übersehen.
Ich vermute mal, dass es nicht darum ging, dass du direkt angeschrien wirst, sondern dass du vielleicht ein bisschen aggressiver angegangen wirst oder sowas.
Ja. Ach, das kann auch sein.
Müsste ich jetzt auch nochmal nachlesen, habe ich mal wieder verkackt. Was gibt's denn eigentlich Neues aus der Weihnachtszeit?
Ja, wir sind jetzt im Jahr 1979. Mhm. Und weißt du, was da passiert ist? Zufällig Weihnachten?
Da war ich 10 Jahre alt. Nee, keine Ahnung.
Ich war 2, vermutlich hatte ich Spaß zu Weihnachten.
Ich auch, ja.
Nein, wenn ich das sage, dass das, was passiert ist, in Französisch-Guyana passiert ist, dann.
Erster europäischer Raketenstart.
Ja, die Ariane ist das erste Mal. Die erste Ariane ist geflogen. Die Ariane 1 dann logischerweise. Momentan sind wir bei Ariane 6. Ariane 5. Also Ariane 6 wird gerade zu Ende gebastelt. Okay. Ariane 5,
die fliegt auch schon sehr lange, ne?
Die Ariane 5, das ist vermutlich die erfolgreichste Rakete der ESA, die halt seit 1995, also ist sie entwickelt worden. Wann sie das erste Mal, genau, 95 hat man angefangen, sie zu bauen. 2002 ist sie fertig entwickelt worden und seit 2002 fliegt sie. Also schon 16 Jahre.
Das ist ordentlich, ja.
Ja, und die Ariane, ja, 2002, genau, ja, und hat tatsächlich, also da gibt es ja verschiedene, es gibt ja die Ariane, also das war jetzt nur die aktuellste Ariane, die Ariane 5 ECA, die Ariane 5, die startet schon seit 1996, die allererste Ariane 5. Obwohl 5G, die haben Ariane 5G, das ist ja fast wie ein iPhone.
Ariane 5G eher als wir hier in Deutschland.
Dann gab es Ariane 5G Plus, dann gab es die Ariane 5GS, die Ariane 5ES, die Ariane 5ECA. Genau, jetzt sind wir bei der Ariane 5ECA.
Ariane XS mit OLED-Display,
genau. Aber das ist halt wirklich so, die ersten Arianes, die haben halt nur, die erste Ariane 5G hat 16 Starts gehabt, dann kamen die anderen, haben auch nur eine Handvoll und die Ariane 5ECA, die ist im 69 Mal geflogen bis jetzt, ja, was schon ordentlich ist, ja. Und hat halt wirklich jede Menge tolle Satelliten ins All gebracht, die habe jetzt gerade keine Liste, aber da war einiges dabei, über das wir schon geredet haben, die ganzen Geräte.
Oder?
Genau, ja, das alles und ich glaube auch die, wie heißt der, Herschel, das große Infrarot-Weltraumteleskop war dabei und den Planck, der die Hintergrundstrahlung gemessen hat, ich glaube Herschel und Planck sind mit der Ariane hochgeflogen. Also wirklich schöne große Missionen und halt wirklich die erfolgreichste Rakete der Europäer, die ist halt tatsächlich eben seit 24. Dezember 1979 ist das erste Mal die Ariane 1 geflogen und seitdem fliegen sie immer wieder und die Ariane 6, die jetzt gerade gebaut wird, die soll dann ab 2025, wenn alles so läuft wie geplant, was wahrscheinlich nicht so sein wird, aber wenn es dann so sein wird, dann ist die Ariane 6 weiter und die wird dann tatsächlich, die kann 11,5 Tonnen hochfliegen, wenn sie denn mal hochfliegt, was jetzt nicht so schlecht ist.
Nö, ja, das also die, ist schon mal so ein Kleinlaster, ne? Also wenn man die kleinen LKW haben 7,5 Tonnen, wenn sie voll sind. Das ist schon fett.
Und dann müssen wir mal gucken, was dann, wenn das dann wirklich funktioniert. Es ist auch schon eine Ariane 7, ist auch schon, zumindest, also die gibt schon die Ariane 7 Next. Die soll wiederverwendbar sein, wenn es sie denn mal irgendwann gibt. Und soll, ich zitiere jetzt hier, die per 3D-Druckverfahren hergestellten Flüssigtriebwerke Prometheus verwenden. Mehr steht da leider nicht. 3D-Druck. Was ich mir dann, dass du ein Raketentriebwerk drucken kannst, wenn das dann tatsächlich so stimmt.
Dann will ich so einen Drucker aber auch haben.
Fände ich das sehr beeindruckend, wenn das tatsächlich geht. Den
Treibstoff direkt mit reindrucken irgendwie. Das fände ich irgendwie ganz praktisch.
Ja, aber das, wie gesagt, also da habe ich absolut zu wenig Ahnung von Raketentechnik, aber das stelle ich mir beeindruckend vor, so ein Drucker, wo eine Rakete rauskommt. Also,
absolut. Wird
wahrscheinlich nicht so sein, aber wenn dann irgendwo der Raketen, wir haben nächste Woche einen Satellitenstart, dann drucke ich noch schnell eine Rakete aus.
Ja, ich frage mich nur, wie die das machen. Also woraus drucken die das denn? Also das.
Ich habe keine Ahnung.
Das ist doch nicht Kunststoff, aus dem diese Raketen.
Oder? Wahrscheinlich nicht.
Ja, seltsam. Ja, wir werden es rausfinden. Also vielleicht haben wir ja Glück und erleben das alles noch. Apropos 11,5 Tonnen. Britische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn die Mütter in der Schwangerschaft rauchen, die Kinder später häufiger zu Übergewicht neigen.
Aber nicht zu 11,5 Tonnen.
Das nicht unbedingt, aber hat gerade so schön gepasst, die Überleitung. Und das liegt daran, dass das Rauchen bei dem Ungeborenen schon DNA-Abschnitte verändert und diese DNA-Abschnitte spielen eine Rolle bei der Entwicklung von Fettzellen.
Okay.
Krass, oder?
Ja, das ist interessant.
Ja, also noch ein Grund, in der Schwangerschaft nicht zu rauchen. Ja, die werden also nicht nur blöd, sondern auch dick.
Aber wenn man das weiß, also das ist klar, es ist eine relevante Information, aber wenn man das weiß, kann man dann nicht irgendwie jetzt gentechnisch irgendwas basteln, dass man irgendwie jetzt für Leute, die halt so Übergewicht haben, dass man da irgendwie das quasi, wenn man da weiß, dass diese DNA-Teile da jetzt irgendwie dafür sorgen, dass man fett wird, kann man da nicht irgendwie dann
genau was daran machen? Arbeiten sie. Also sie gucken gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, gegenzusteuern wieder dann hinterher. Ja. Finde ich aber ganz interessant, also sollte jeder mal, also ich werde auch, habe ich auch vor, mal meine Mutter zu fragen, ob die während der Schwangerschaft geraucht hat, vielleicht kann ich ihr dann die Schuld daran geben und nicht den Umstand, dass ich zu viel fresse und mich zu wenig bewege.
Ja, das, kann man machen, muss man aber nicht, aber, nee, aber das ist, ich finde es jetzt vor allem gerade mit diesem CRISPR-Dingens, wo sie da wirklich schon ich war leider so viel unterwegs und habe das nur am Rande verfolgt und ich kenne mich auch nicht aus mit der Biogenetik und dem ganzen Kram, aber die haben ja, glaube ich, irgendwie, wenn das denn stimmt, was sie behaupten, dass sie gemacht haben, haben sie da irgendwie diese Babys so verändert, dass sie HIV-immun sind?
Ja, aber das stimmt nicht.
Was stimmt alles nicht?
Ich kaufe das nicht. Also so. die Ankündigung, dass sie zwei CRISPR-Babys gebastelt haben, die Ankündigung kam einen Tag vor dem Summit on Genome Editing und nur auf YouTube. Also es war eine Pressemeldung, einen Tag vor dem Summit on Genome Editing. Es gibt kein Paper dazu. Kaufe ich nicht. Also die Nummer kaufe ich einfach nicht. Sollen mal ein Paper veröffentlichen, das sollen sie mal peer-reviewen lassen und dann können wir mal drüber reden. Aber weißt du, so, ich erinnere da nur an diesen Koreaner, der dann mal irgendwie einen Menschen geklont haben wollte, was dann auch sich als Ente rausgestellt hat. Das kaufe ich
also
nicht.
Ich bin schon überzeugt davon, dass die das machen. Also jetzt mit die meine ich jetzt halt irgendwie die Welt im Allgemeinen.
Ja,
also das,
Menschenfabriken, geheime Versuche.
Nein, das nicht, aber ich bin sicher, dass es da irgendwo, dass da jemand mal, wenn es jetzt nur irgendwie hier der Genetiker ist mit seiner Frau, der halt gesagt, komm, wir machen das jetzt mal, also so Selbstversuch gibt's ja immer wieder in der Wissenschaft und die werden das dann vielleicht nicht publizieren oder irgendwie sowas, sondern einfach halt irgendwie mal gucken. Also ich bin mir sicher, dass das früher oder später, vermutlich auch schon jetzt, dass es das gibt.
Das doch mit Sicherheit.
Ob es wissenschaftlich korrekt erfolgt und publiziert wird, das ist eine andere Sache, aber.
Ja. Aber auf genau die Publikation warte ich, also wenn das jemand tatsächlich gemacht hat, dann ja.
Gut, aber dann passt auch mein nächstes Thema dazu, weil jetzt sind wir bei den Geburtstagen. Du hast übers Dicksein gesprochen. Ja. Was nimmst du denn zu viel zu dir, dass du, wenn wir jetzt mal die Schuld deiner Mutter nicht geben, sondern eben jetzt werde ich meinen, was von was hast du zu viel, dass du so dick bist?
Hä? Ja, Essen und Trinken, ne?
Ja, und was, aber was ist drin im Essen und Trinken?
Kilokalorien, Energie.
Ja, Kilokalorien sagt man nicht, man sagt
Joule.
Genau, also kein Mensch sagt Joule, alle sagen Kilokalorien.
Genau, sagen Kalorien, genau, sagen ja auch ja. PS und nicht Kilowatt.
Genau. Ich habe auch absolut nichts dagegen, Kalorien zu sagen, aber der Herr, dessen Name diese Bezeichnung ist, nämlich der Herr Joule, der offiziell James Joule heißt oder James Prescott Joule, der hat am 24. Dezember 1818 Geburtstag, feiert also 200-Jähriges dieses Jahr zu Weihnachten. Ja. Und weißt du, was der war, bevor er Physiker wurde?
Dick.
Kann gut sein, keine das kann Ahnung. Ich jetzt nicht nach, ich habe gerade kein Foto von hier, aber es würde passen, denn er war Bierbrauer.
Ach,
ja.
Ist ja auch irgendwie Physik, nee, ist Chemie und Physik, das ist ja, ja also ist alles Physik, das hat ja schon Dr. Axel Stoll gewusst.
Er kam aus einer Brauerfamilie und war auch selbst Besitzer von einer Brauerei und hat dann eben zuerst irgendwie Maschinenbau geforscht und Brauereiwesen und naturwissenschaftliche Fragen geforscht, war also quasi physikalischer Autodidakt und hat dann aber tatsächlich eben auch hat sehr berühmte Lehrer gehabt, John Dalton, ja, den modernen Vater des Atommodells gehabt und hat sich dann eben auch mit Maschinen, mit Wärmemaschinen, Dampfmaschinen und dem ganzen Krempel beschäftigt, was jetzt nicht unüberraschend ist in einer Brauerei und hat da eben dann eben sich auch mit beschäftigt mit Energieerhaltung und dass quasi Wärmeumwandlung in Energie umgewandelt wird. Also all das, was damals so in der Zeit, also der Energieerhaltungssatz und so weiter, das war ja auch hier so Mitte des 19. Jahrhunderts, wo das aufgekommen ist, Hermann von Helmholtz und so weiter, die ganze Thermodynamik, das ist alles in der Zeit aufgekommen. Das hat eben auch Joule mit erforscht.
Was ich immer so faszinierend finde, ist, wie jung dieses Wissen ist. Mhm. Das sind 150 Jahre, das ist nix.
Das ist nix, nee. Also, aber trotzdem, wenn du guckst, wie die Welt vor 150 Jahren war, bis sie
Wahnsinn,
jetzt ist.
Wahnsinn, echt.
Ja, und weil Joule dabei, bei all diesen, es gibt jetzt nicht so die eine große Erfindung, die Joule gemacht hat, aber weil er halt diesen ganzen Komplex Thermodynamik, Wärme, Umwandlung, Energie und so weiter war, ist eben dann tatsächlich die Einheit, die SI-Einheit der Energie, Arbeit, Wärmemenge, ist als Joule benannt worden nach ihm. Also ein Joule ist gleich, das alle mal wissen, ein Joule ist gleich der Energie, die benötigt wird, um einen Körper mit der Masse 0,102 Kilogramm um einen Meter anzuheben. Mhm. Also es gibt mehrere. Oder eine Sekunde lang die Leistung von einem Watt zu erbringen, was vermutlich
ein bisschen... Denn ein Liter Wasser zum Kochen zu bringen, gab es doch auch mal irgendwas, aber das war glaube ich...
Ja, ein Gramm Wasser, um circa 0,239 Kelvin zu erwärmen.
Okay.
einen Körper der Masse von 2 Kilogramm aus der Ruhe auf eine Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde zu beschleunigen und so weiter. Also da gibt es jede Menge. Vermutlich gibt es auch eine offizielle, sie haben jetzt quasi wieder alles offiziell umbenannt, umdefiniert. Jetzt haben sie alles über Naturkonstanten, wie das Kilogramm ja auch. Also ein Joule ist auf jeden Fall ein Kilogramm Quadratmeter pro Quadratsekunde. Und es gibt noch, damit bei das, um jetzt nochmal das nochmal wieder zurück zum Alltag zu kommen, den Joule-Thompson-Effekt. Hast du den schon mal erlebt?
Der macht
sicherlich erlebt.
Genau, erlebt wahrscheinlich, aber was macht er?
Wenn du dich mit Deo-Spray einsprühst, dann wird die Dose
kalt.
Weil sich ein Gas, das sich ausdehnt, schnell ausdehnt, abkühlt. Ja. Das ist der Joule-Thompson-Effekt. Okay. Unter anderem ist es auch irgendwie, das ist auch der Grund, warum jetzt sind wir wieder bei Weihnachten, warum, wenn ihr Skifahren geht, und weil es ja keinen Schnee mehr gibt wegen Klimawandel in den tieferen Lagen, braucht es Schneekanonen und deswegen kann da kommt ja auf einem Ende Wasser rein und auf dem anderen Ende kommt Schnee raus und unter anderem deswegen, weil das Wasser eben so schnell rausgespritzt wird, dass es sich eben ausdehnt und dann eben hier gefriert in der Schneekanone. Und Gase macht man flüssig mit dem Effekt, also das ist alles der Joule-Thompson-Effekt.
Es heißt übrigens nicht mehr Schneekanone, habe ich neulich gelernt, sondern sie heißt jetzt Schneeerzeuger, weil das nicht so negativ klingt.
Ja, das soll doch gefälligst negativ klingen.
Ich habe auch gesagt, eigentlich sollte es Schneekotztüte oder irgendwie sowas heißen.
Schneearschloch.
Schneearschloch, genau.
Schneedünnschiss. Ja, wir müssen das Schneearschloch wieder auf die Pisten scheißen lassen. Boah, kommen die Touristen.
Ja, das passt.
Da schicke ich gleich den. Du bist doch beim Bayerischen Tourismusverband, schlag das mal vor. Wenn du dann den nächsten Podcast beim Liftwart oder sowas machst, dann schlag das doch mal bitte vor.
Sehr schön, sehr schön.
Beschneiungsanlage wird es offiziell heißen, oder?
Ich weiß es gar nicht. Also mir wurde neulich gesagt, es heißt Schneeerzeuger.
Gut, ja, kann auch sein. Ja, also wenn ihr Weihnachten vom großen Weihnachtsbraten sitzt oder was immer ihr auch esst, dann denkt daran, dass ihr euch das Geburtstagskind hier jetzt quasi energetisch einverleibt. Genau, was ihr eigentlich auch. Entschuldigung, ich bin gerade so assoziativ in meinem Gedächtnis, mein Hirn.
Ich merke das schon.
Ja, aber es passt dann auch wieder. Wenn du quasi, du nimmst quasi Weihnachten, isst du den Joul, was ihr wieder erinnert an Jesus Christus, ja, den wir auch inzwischen in der katholischen Kirche
Christi
auch.
Leib Christi dir zuführst.
Ja, also wir haben den Leib, ja, den, ja, so ungefähr. Ja. Also das ist quasi die naturwissenschaftliche Entsprechung der Transsubstantiation.
Ja, und ein paar Tage später fängst du dann an, dir den ganzen Krempel wieder runter zu hungern. Und da wird es dich vielleicht interessieren, dass deutsche Wissenschaftler festgestellt haben, was Intervallfasten taugt. Intervallfasten ist ja gerade sehr modern. Mhm. Da gibt es so verschiedene Ausprägungen. Manche gehen hin und essen 16 Stunden lang nichts, um dann 8 Stunden lang normal zu essen. Gibt auch welche, die machen 5 Tage normal essen, 2 Tage Fasten. Mhm. Und die Wissenschaftler haben sich angeguckt, wie dieses 5-zu-2 Programm, wie es heißt, funktioniert, mit dem du über die gesamte Woche 20% der Nahrungskalorien halt einsparst, letztendlich. Mhm. Probanden genommen, drei Gruppen gemacht, ein Drittel hat sich nach einer herkömmlichen Reduktionsdiät ernährt, eine Gruppe 5-zu-2 und die anderen gar nichts, sind aber dazu motiviert worden, sich ausgewogen zu ernähren. Dann haben sie am Ende insgesamt 38 Wochen dokumentiert, Gewicht und Gesundheitszustand, und das Ergebnis ist: Intervallfasten bringt genauso viel wie alles andere auch. Verbessert zwar den Gesundheitszustand der Teilnehmer, jedoch nicht mehr als die anderen, die andere getestete Diätform.
Ja. Okay.
Das heißt, also wenn du es dir runterhungerst, ist letztlich egal.
Ja, also wenn ich das
machst halt so, wie es für dich am besten funktioniert. Das ist eigentlich das Fazit. Ne?
Ja. Ja, ich fand das Intervallfasten, diese 5-2-Methode, eigentlich ganz sinnvoll, praktikabel, weil du halt nicht, wenn du jetzt jeden Tag quasi auf irgendwas verzichten musst, ist es gerade am Anfang tatsächlich schwer.
Ja, aber 2 Tage nicht essen, Alter.
Schon ja, also ich habe das damals, wie ich angefangen habe abzunehmen, ja, habe ich das, ich habe jetzt nicht mit 2 Tage nicht essen, sondern einfach, ich habe einfach 2 Tage weniger gegessen, also weniger, also jetzt nicht nix, sondern wirklich deutlich weniger, vielleicht irgendwie so 20-30% von dem Essen, was ich sonst irgendwie gegessen hätte, und die anderen Tage halt irgendwie normal. Ich habe das damals irgendwo im Fernsehen, ich glaube in der Quarks & Co. Sendung war das, wo sie auch eben so Diäten abgeklopft haben, und die haben gemeint, das Einzige, da waren da wirklich auch so bescheuerte Diäten dabei, ja. Genau, und die Einzige, was sie gesagt haben, dass das bringt im Prinzip was, war halt genau das, halt einfach irgendwie jeden zweiten, dritten Tag halt einfach ein bisschen weniger essen, was logisch ist, ja.
Klar, gesamt und habe gedacht, Zufuhr verringern oder halt mehr verbrauchen.
Und das habe ich zufällig irgendwie gesehen und habe gedacht, das klingt ja eigentlich vernünftig. Also eigentlich jetzt mach das doch mal, weil ich hätte ganz gut schon 15 Jahre vorher machen können, aber das war irgendwie so der Anschluss, und habe ich es auch gemacht, und das war halt wirklich so für den Einstieg wirklich einfach. Du isst halt einfach, du isst mal normal und dann isst halt einfach mal weniger einen Tag, und am nächsten Tag kannst du wieder reinhauen, wenn du Lust hast. Ja. Aber den Effekt, den das hat, ist, dass du halt dann an den beiden Tagen anfängst, dir über das Essen Gedanken zu machen. Natürlich denkst du dann an den anderen Tagen auch an, und dann merkst du irgendwann auch an den Tagen, wo du eigentlich wieder normal so essen dürftest, denkst du, jetzt muss ich mir auch nicht mehr das dritte Brötchen hier reinhauen, jetzt lasse ich das halt auch weg. Und dann, dann geht das so. Und so habe ich dann halt tatsächlich sehr schnell sehr viel abgenommen. Also das ist vielleicht müsste man das irgendwie auch nochmal so soziologisch, psychologisch noch irgendwie mit untersuchen, was jetzt dann quasi da noch irgendwie zugänglicher ist oder nicht. Aber das prinzipiell fand ich das eigentlich ganz okay. Und ich glaube, beim Intervallfasten gibt es noch die Geschichte, dass du ja, ach, da müsst ihr jetzt den da geht es um die Zellen, ja, den Zelltod,
Ach so, ich dachte um diese Ketose oder wie das heißt.
Ich weiß das, weil da mein Helmut Jungwirth, der mein Kollege von den Science Busters, der hat auf dem Gebiet geforscht, und es gab auch, glaube ich, vor 3 oder 2 Jahren einen Nobelpreis für diese Forschung. Das ist halt,
Apoptose meinst du?
Apoptose, so ist das Ding, genau, Apoptose, das ist dieser geplante Zelltod, und dass das halt irgendwie und du musst halt irgendwie aber du musst halt irgendwie lang, wenn du quasi lang genug, also diese 16 Stunden, das kommt eben davon, dass du wirklich, wenn du lang genug fastest, dann passiert mit den Zellen irgendwas, und dann bringen die sich irgendwie um oder sowas, und dann jedenfalls ist das, glaube ich, da gibt es eben eine wissenschaftliche Grundlage, warum das tatsächlich was bringt, dass du da was abnimmst mit diesen 16 Stunden nichts essen, aber das kann ich jetzt aus dem Kopf springen.
Wobei mir noch niemand sagen konnte, ob 16 Stunden nichts essen heißt tatsächlich 16 Stunden null Energiezufuhr, also noch nicht mal eine Milch im Kaffee. Das ja, wüsste ich ja gerne, Frage. Aber hat mir noch also, niemand
im Prinzip, beantworten können. Wenn du halt irgendwie, wenn du halt 10 Stunden schläfst, dann hast du halt irgendwie, dann irgendwie 2 Stunden später zum Frühstück anfängst 16, und 4 Stunden vorm Schlafen.
16 Stunden nichts essen ist überhaupt kein Problem, mache ich total oft. Aber ich habe nach dem Aufstehen habe ich halt Milch im Kaffee und die Frage ist, ob die Milch im Kaffee dann diese Apoptose schon wieder
das ist eine gute Frage, das kann ich nicht sagen.
Ja, eben. Tja.
Gehen wir zu was ganz anderem über.
Weihnachten?
Ja, naja, das jetzt habe ich spontan, finde ich jetzt keine Weihnachtsbrücke.
Oh.
Aber es geht, wir sind jetzt in Frankreich. Ja. Oder eigentlich in Lothringen, also eigentlich eh Deutschland. Aber, in
du als Österreicher, naja.
Ja. Nee, also wir sind in Lothringen und zwar im Jahr 1822. Mhm. Und da wurde am 24. Dezember Charles Hermite geboren. Den die Mathematikerinnen und Mathematiker in der Hörerschaft kennen werden oder zumindest den Namen gehört haben, weil es jede Menge Zeug gibt, das nach ihm benannt ist. Es gibt Hermitsche Funktionen, Hermitsche Interpolationen, Hermitsche Differentialgleichungen, Hermitsche Operatoren, Hermitsche Mannigfaltigkeiten und so weiter und so fort. Mhm. Das will ich jetzt gar nicht im Detail erläutern, weil das alles viel zu speziell ist. Aber er hat etwas gemacht, was sein berühmtestes Resultat ist, er hat gezeigt, dass die Eulersche Zahl transzendent ist.
Nein.
Doch.
Oh.
Gewusst, dass du das machst.
Die Eulersche Zahl ist transzendent. Das ist ja mal was. Ne?
Aber die Eulersche Zahl sagt dir was, oder?
Ich weiß, dass es sie gibt aus irgendeinem Sketch mit Kaufhausdurchsagen. 15 bitte 112. Pi bitte Eulersche Zahl, aber mehr weiß ich auch nicht.
Die Eulersche Zahl, das ist die Basis des natürlichen Logarithmus. Mhm. Ja, also die, wenn du irgendwie Exponentialfunktion, sagt dir was, ja, exponentielles Wachstum und so weiter. Die Exponentialfunktion, dieses e hoch x, das e in dem e hoch x ist die Eulersche Zahl.
Ah ja.
Ja, zum Beispiel. Ja, oder halt irgendwie im der natürliche Logarithmus, der ist eben deswegen natürlicher Logarithmus, weil halt tatsächlich in der Natur oft vorkommt, wenn du solche Wachstums Sachen hast, oder auch halt irgendwie eine Zinsesrechnung, ja, wenn du einen kontinuierlichen Zins hast, ja, also wenn du so Zinseszins und dem ganzen Krempel berechnest und dann hängt es ja davon ab, ob du jetzt quasi den Zinseszins irgendwie jeden Tag, jede Woche, jedes Monat und so weiter berechnest und wenn du es quasi dann im Grenzwert kontinuierlich machst, dann kommt eben in der Formel für den Zinseszins, taucht dann eben auch diese Eulersche Regel auf, diese Eulersche Zahl auf und so weiter. Also das ist einfach so wie Pi im Wesentlichen eine wichtige Konstante in der Mathematik und in der gesamten Natur. Und ist nicht ganz so prominent wie die Zahl Pi, aber eigentlich von der Bedeutung her absolut genauso. Und genauso wie bei Pi war eben lange Zeit die Frage, ob diese Zahl transzendent ist.
Mhm.
Und transzendent heißt im Wesentlichen
transzendentale Meditation. Ja.
Nein, sondern die Mathematik hat halt irgendwie, wir haben ja auch komplexe Zahlen und so weiter und irrationale Zahlen, die auch deswegen nicht blöder sind als andere Zahlen. Also wenn irrationale Zahl ist klar, also eine ganze Zahl ist eine ganze Zahl, eine rationale Zahl ist ein Bruch, also irgendwie 5/3 und eine irrationale Zahl ist eine Zahl, die du nicht als Bruch hinschreiben kannst, also Wurzel 2 oder eben Pi oder eben auch E. Also E ist jetzt, die Leute eine Vorstellung haben, E geht los mit 2,718 und dann irgendwie 2818 28459 045, ich lese das jetzt vor, ich kann das nicht auswendig, 235 und so weiter, also einfach halt eine Zahl, so wie halt Pi. Ja. Eine Zahl ist, die auch eben hinten nicht aufhört. Und wenn eine reelle Zahl transzendent ist, dann ist sie nicht die Nullstelle eines Polynoms mit ganzzahligen Koeffizienten. So. Das ist jetzt irgendwie etwas, was man sich jetzt auch nicht so genau vorstellen kann, was es ist, aber
oh Mann, ja.
Aber ich kann eben zum Beispiel, es gibt eben auch Zahlen, die halt irgendwie irrational sind, aber nicht transzendent, die halt irgendwie als eben ein Polynom ist, sowas wie 5x Quadrat plus 2x plus 7 oder sowas. Das ist ein Polynom. Ja?
Stimmt, und, ich erinnere mich dunkel.
Also einfach habe ich so jetzt Polynom einfach, ihr wisst, was ein Polynom ist, das ist jetzt nicht so schwer zu verstehen.
Ja, Mathe war halt nie, das war mein Angstgegner und entsprechend habe ich das sehr schnell verdrängt, alles von daher. Ja.
Aber jetzt zum Beispiel, eine Zahl, die auch irrational ist, also die bekannteste, oder die historisch bekannteste irrationale Zahl ist also schon die Wurzel 2. Mhm. Ja? Die Wurzel aus 2 ist irrational, also ich kann die Wurzel aus 2 nicht als Bruch darstellen. Ich kann keine Zahl durch eine andere dividieren, sodass das Ergebnis Wurzel 2 ist. Mhm. Das hat damals tatsächlich die Griechen absolut fertig gemacht, weil die halt mit, die wollten, die, da war ja alles mit geometrisch und alles irgendwie mit Zirkel und Dings alles und dass da irgendwie sowas wie irrationale Zahlen, dass da gibt's ja Geschichten, dass da angeblich der Erste, der das bewiesen hat, dass der irgendwie umgebracht worden ist von den Mathematiken, mathematischen Sektieren und so weiter. Aber, jedenfalls ist Wurzel aus 2 ist auch irrational, ist eine irrationale Zahl, aber sie ist nicht transzendent, weil ich kann ein Polynom hinschreiben, nämlich x Quadrat ist gleich 2.
Ja.
Das ist ein astreines Polynom und die Lösung ist, x ist Wurzel 2.
Ja.
Ja? Das heißt, in dem Fall habe ich eine irrationale Zahl, die die Lösung eines Polynoms ist, oder eben für die Nullstelle, wenn ich es jetzt schreiben würde, das Polynom x Quadrat minus 2 ist gleich 0, ja, wie man es in der Mathematik offiziell macht, dann ist Wurzel 2 die Nullstelle eines Polynoms. Ja? Mhm. Und eine Zahl ist dann transzendent, wenn sie eben nicht Nullstelle eines Polynoms ist, oder wenn sie halt nicht die Lösung einer solchen Gleichung ist. Ja? Und das ist eben, das ist jetzt gut und wichtig zu wissen, wenn das so ist. Ich erkläre jetzt nicht, warum das so ist, wichtig zu wissen, aber es ist halt zu den Dingen, die man wissen will über Zahlen, ob sie transzendent sind oder nicht. Und Charles Hermite hat das eben bewiesen, dass das so ist. Und mit seinem Beweis auf dieser Methode aufbauen, konnte dann später, 9 Jahre später, Karl Louis Ferdinand von Lindemann die Transzendenz der Zahl Pi nachweisen, ja. Und jetzt wissen wir eben auch, dass Pi transzendent ist, also nicht die Nullstelle eines Polynoms ist.
Mhm. Siehst du, jetzt habt ihr das. Ja, jetzt ist mein Gehirn wieder kaputt. Ich bin dann ja doch lieber in den Life Sciences zu Hause, wo niederländische Wissenschaftler festgestellt haben, dass das Augenblinzeln unser Verhalten im Gespräch beeinflusst. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich Probanden genommen, die mussten sich mit einem virtuellen Avatar unterhalten. Der hat so ganz banale Fragen gestellt und dabei geblinzelt, wie man halt so blinzelt. Mhm. Und zwar wie ein echter Mensch das tun würde. Was die Wissenschaftler aber gemacht haben, ist, sie haben unterschiedlich lange blinzeln lassen. Einmal 208 Millisekunden, das ist kurz, einmal 607 Millisekunden. Stellt sich raus, je länger der Avatar geblinzelt hat, desto knapper waren die Antworten der Probanden auf seine Fragen. Fazit, wenn du keinen Bock auf eine Unterhaltung hast, einfach absichtlich länger blinzeln, aber ohne direkt gelangweilt auszusehen. Weißt du, wie so ein Pipi-Mädchen. Wie so, oh,
ja, also, oh,
so Leute, einfach nur lang, ein bisschen länger blinzeln, als du normalerweise blinzeln würdest.
Ja, also Leute, die lang blinzeln, die irritieren, es ist irgendwie kennen ein, zwei Leute, das jetzt nicht, die machen das, oder du machst es ja auch oft, wenn du besoffen bist, dann machst du es ja irgendwie auch deswegen, ja. Und das ist, ne, aber dann blinzelt es so länger. Und das irritiert mich immer. Aus irgendeinem Grund irritiert mich das immer. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich dann jetzt wie kürzer oder länger antworte, deswegen. Habe ich noch nicht nachgedacht.
Ja, wenn es dich irritiert, ist dein Gehirn stärker damit beschäftigt, sich der Irritation herzugeben, und darum antwortest du vielleicht wirklich knapper.
Wahrscheinlich.
Aber kann man ja mal ausprobieren. Ihr könnt ja mal alle den Florian trollen gehen. Wenn ihr ihn irgendwo trefft, redet mal ein bisschen mit ihm und guckt mal, wie lange er antwortet, je nachdem, wie ihr blinzelt.
Ich sehe schon Horden von Leuten mit geschlossenen Augen auf mich zukommen. Ich kriege Albträume. Ja, ein ganz anderes Problem, Holger. Ja?
Ja.
Wir beide sind ja stinkreich.
Ja.
Wir haben beide Millionen. Und wir, wie alle Millionäre, wollen wir aber nicht sagen, wie reich wir sind.
So sieht's aus.
Ja, und das ist die Grundlage des sogenannten Millionärsproblems.
Millionärsproblem. Damit du keins auf die Mütze kriegst, wenn die Leute wirklich rausfinden, wie viel du wirklich abgezogen hast.
Nein, offiziell heißt es, 2 Millionäre möchten wissen, wer reicher ist.
Ja.
Jedoch wollen sie nicht unbeabsichtigt irgendeine weitere Information über ihren Reichtum herausfinden. Wie können sie also ein Gespräch führen, um rauszufinden, wer reicher ist, ohne zu sagen, wie reich sie sind? Ja, ich erwarte nicht, dass du die Antwort kennst.
Okay.
Ich habe sie hier vor mir. Ich könnte sie jetzt auch nicht wirklich spontan reproduzieren. Aber das ist jetzt ein Problem. Da geht es nicht wirklich um Millionäre, sondern es geht um Informatik. Und zwar um jetzt hier, dass das den einzigen von den ganzen Typen in der Liste bis jetzt, den ich noch nie gehört hatte, nämlich ja, persönlich kannte ich bis jetzt noch keinen davon. Andrew Yao heißt er, ein chinesischer Informatiker, der am 24. Dezember geboren ist, 1946, hat den Turing Award bekommen, also quasi den Informatik-Nobelpreis, also ist durchaus, die Informatiker werden vermutlich jetzt hier wieder den Kopf an die Tischplatte knallen, weil ich den nicht kenne, aber kenne ich halt nicht, aber der hat auf jeden Fall dieses Millionärsproblem formuliert, und zwar eben nicht als Service für irgendwelche Wettstreit unter der weltreichen Elite, sondern weil es natürlich im Internet überall Grundlage ist, ja, also in der Kryptologie und so weiter. Also einfach, wenn du Systeme abgleichen willst, ohne die Daten der Systeme offen zu legen.
Ja.
Ja, also da brauchst du sowas.
Ich habe gerade das Gefühl, dass das sein könnte, wo ich neulich mal mit diesem Kryptologen drüber gesprochen habe. Wie hieß das denn nochmal? Ja, erzähl mal weiter.
Ja, also mehr habe ich jetzt auch gar nicht mehr zu erzählen, ohne jetzt wirklich die Algorithmen hier im Detail aufzulisten, aber da kommen wieder wie in allen Informatik-Algorithmen kommen nämlich hier Bobs und Alices drin vor und das verwirrt mich immer zutiefst. Also
und Alice.
Ja, das sind ja immer wenn es um Kryptographie geht in Informatik, dann gibt es immer Bob und Alice.
Ah, ja.
Die beiden machen immer irgendwas. Also Bob genau, will Alice irgendwas sagen. Also
Zero-Knowledge-Beweis hieß das, worüber
kann ich gut sein, dass
kenntnisfreies Protokoll. Genau.
Das kann gut sein, dass das ja mit irgendwo drin hängt. Aber
ich zitiere nur jetzt schnell die Wikipedia. Also da kommunizieren zwei Parteien miteinander, Beweiser und Verifizierer. Der Beweiser überzeugt dabei den Verifizierer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon, dass er ein Geheimnis kennt, ohne dabei Informationen über das Geheimnis selbst bekannt zu geben. Feige Fiat-Shamir-Protokoll oder die Schnorr-Identifikation.
Schnorr. Ja, Schnorren hat Millionäre müssen nicht schnorren.
Super.
Ja. Ja. Also auch die Informatik ist Weihnachten
vertreten. Die Informatik ist weihnachtlich. Jetzt kommt meine letzte Meldung aus den Life Sciences und meine letzte Meldung für diese Sendung überhaupt, weil ich bin so überarbeitet. Nee, ich habe nicht viel Interessantes gefunden dieses Mal. Naja, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, wie sich das und wie sich Altruismus und prosoziales Verhalten trainieren lassen. Was ich wirklich geil finde. Also also prosozial, ne? Ein Verhalten, das für den Einzelnen kostspielig ist, das anderen entweder individuell oder als Gruppe Vorteile bringt. Das ist prosoziales Verhalten. Sowas braucht man zum Beispiel für so unwesentliche Dinge wie Frieden oder internationale Kooperation. Ne? Also überhaupt Kooperation über seine eigene Bezugsgruppe.
Aber wir reden von Weihnachten heute.
Klimawandel, Sozialpolitik, ne? Sowas.
Was ist denn mit Frieden in der Weihnachtssendung, Mann?
Das wäre echt furchtbar. Also so all das Zeugs, was die Nazis alle nicht begreifen. Ne? So, was sie gemacht haben, ist, sie haben sich Probanden geholt, haben die meditieren lassen. Und zwar über 9 Monate lang haben sie 3 sogenannte meditationsbasierte mentale Trainings machen lassen. Also sie haben sie auf 3 verschiedene Arten meditieren lassen. 2 Arten haben überhaupt nichts gebracht, aber eine Art, die hat was gebracht. Und zwar waren das Meditationen zum Mitgefühl, Dankbarkeit und prosoziale Motivation. Und nach den Trainingseinheiten, es waren also, was war das, 30 Minuten tägliche Praxis über einen Zeitraum von 3 Monaten haben sie gemacht. Und nach den Trainingseinheiten waren die Probanden großzügiger, zu mehr spontaner Hilfe bereit und haben höhere Beträge an gemeinnützige Organisationen gespendet. Was ich ziemlich cool finde.
Das klingt wirklich beeindruckend.
Jetzt müsste bloß noch erforscht werden, wie man AfDler dazu bringt, ein bisschen Ausdauer für Meditation zu entwickeln. Ne?
Und ja, nennt es halt irgendwie anders.
Also, nennt es anders, genau. Völkischer Denksport.
Völkische Hirnertüchtigung.
Hirnertüchtigung, genau. Völkische Hirnertüchtigung. Sollen wir die Sendung so nennen?
Auf jeden Fall. Ja, wir sind völkische Hirnertüchtigung. Also.
Ich muss das mal aufschreiben, sonst habe ich das wieder vergessen nachher. Hirnertüchtigung. Was natürlich wünschenswert wäre, wäre, wenn das dann auch halten würde, was es natürlich nicht tut. Vermute ich jedenfalls jetzt mal stark. Ich habe es nicht gefunden im Artikel. Also dass das lange anhält, dass du also, was weiß ich, deine 3 Monate diese 30 Minuten Meditationseinheiten machst und danach ein prosozialeres Wesen bist, als du vorher gewesen bist. Und das ist eigentlich aber auszuschließen, weil wenn du 40 Jahre antisozial warst, wirst du nicht spontan prosozial, sondern musst halt sehr, sehr lange üben. Also musst halt eigentlich ständig am Ball bleiben, um das neue Verhalten halt wirklich zu verinnerlichen. Was dann wieder wie bei Ernährung ist.
Mhm.
Wo du ja wahrscheinlich auch nicht von Anfang an gemerkt hast, wo du nicht von Anfang an dich sinnvoll ernährt hast, sondern auch erstmal da reinlernen musstest, dich selbst. Ne?
Ja, na, aber trotzdem, es ist schön, es ist gut zu wissen, dass es das gibt und dass es funktioniert.
Ja, absolut.
Und das ist doch mal besser, bisschen was ist besser als gar nichts.
Was übrigens überhaupt nichts gebracht hat für Altruismus und prosoziales Verhalten waren Achtsamkeitsmeditationen. Was ja gerade so in ist. Oh, Achtsamkeit.
Ja. Ja, Achtsamkeit. Ja, achtet auf der Straße, dass ihr keine Leute über den Haufen führt. Das ist viel wichtiger. Das
wäre schon mal nett.
So. Kommen wir zum nächsten Geburtstagskind. Bitte. Nämlich am 24. Dezember 1872 und zwar in Glasgow in Schottland.
Mhm.
Jemand, von dem du vermutlich noch nichts gehört hast, von dem ich auch nur am Rande gehört hatte, der Herr William John McCorn Rankine oder Rankine schreibt man.
Kenne ich nicht.
Kennst du nicht. Ja, er ist halt ein Physiker, Ingenieur, hat jetzt nichts dramatisch Spektakuläres gemacht, aber, also er hat schon so Zeug gemacht halt, aber was er tatsächlich, also was nach ihm benannt ist, ist etwas, eigentlich was ziemlich Sinnloses, aber vermutlich das, was noch am bekanntesten von ihm ist, nämlich er hat eine Temperaturskala entwickelt. Mhm. Weil Temperaturskalen gibt es heute noch mehrere, aber früher noch jede Menge, also die allererste Temperaturskala, die hat Isaac Newton entwickelt im Jahr 1700, habe ich sicherlich auch schon mal erzählt, das war die allererste Temperaturskala, die halt wirklich klar definiert war, nennt man heute eben Grad Newton, nach der Skala, dann gab es eben Grad Réaumur zum Beispiel danach, Grad Delisle und dann eben, was wir heute haben, Fahrenheit und Celsius, das kennen wir beides, also Celsius die vernünftige und Fahrenheit die unvernünftige Temperaturskala und das noch blödere von beiden ist ja, dass du Celsius und Fahrenheit nicht direkt ineinander umrechnen kannst. Also es ist nicht einfach nur so der Nullpunkt verschoben, sondern auch die Abstände zwischen, also der Unterschied zwischen einem Grad Fahrenheit und also zwischen der ein Grad Fahrenheit ist eine andere absolute Distanz als ein Grad Celsius. Ja? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie der Faktor ist, irgendwie ich weiß nicht auswendig, wie man das umrechnet, aber auf jeden Fall ist halt Fahrenheit eine sehr, sehr sinnlose Temperaturskala, die halt in den USA trotzdem noch existiert. Aber also die stammen beide, Fahrenheit-Skala und Celsius-Skala, aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und Rankine hat seins in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgestellt und da gab es auch schon die Kelvin-Skala, also die wirklich die offizielle Skala, also die wirklich vom absoluten Nullpunkt, der halt physikalisch definierbar ist, ja, 273,16 Grad Celsius minus, ist halt die Temperatur, physikalisch ist es unmöglich, noch tiefer zu kommen, deswegen kann man das als 0 Kelvin definieren und dann geht es halt immer in 1 Grad Schritten, wobei halt die 1 Grad das gleiche ist wie 1 Grad Celsius, halt immer weiter nach oben. Mhm. Das ist halt die offizielle wissenschaftliche Einheit. Und der Rankine hat irgendwie das Kunststück geschafft, sich gleichzeitig das Beste und das Blödeste aus allen existierenden Skalen. Quasi seine Temperaturskala Rankine fängt am absoluten Nullpunkt an, zählt aber in Grad Fahrenheit nach vorne. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt wirklich mal geschaut.
Warum?
Also, ich habe keine Ahnung. Ich halte es auch keine.
Also ist ja so die erste Frage, die ich stelle, was genau.
Ja, ich habe jetzt nicht exzessiv recherchiert, aber ich hätte jetzt keine Anwendung gefunden, warum man das jetzt irgendwie macht, ja. Vermutlich, weil halt irgendwie Kelvin-Skala auf Celsius basiert hat und dann die aber Anglophonen, heißen die so?
Ich weiß nicht,
englischsprachigen Ländern, ja.
So imperiales Maß, sowas wie Fuß.
Ja, dass er gesagt hat, ja, ich will das, ich will
das. Eine imperiale Tabelle.
Vielleicht, ich vermute mal, er wird sich gedacht haben, wir wollen, es ist der, als Physiker, es ist sinnvoll, am absoluten Nullpunkt anzufangen, aber wir wollen nicht den Scheiß Celsius, wir wollen hier die Fahrenheit, die wir auch sonst haben und machen sie weiter. Aber wenn jemand zuhört und weiß, ob irgendwo tatsächlich noch irgendwas in Grad Rankine gemessen wird, bitte Bescheid sagen, also ob das irgendwo noch vorkommt. Es gibt ja so Wissenschaftsdisziplinen, so Spezialgebiete, wo man mit irgendwelchen obskuren Einheiten mit um sich schmeißt, weil sich das halt einfach irgendwie etabliert hat. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo in der Wärmetechnik oder sonst was, vielleicht hat man da irgendwo aus irgendwelchen historischen Gründen hantiert man noch mit diesen Grad Rankine, aber mir wäre es noch nie irgendwo untergekommen. Aber ich wollte es halt irgendwie mal erwähnen, weil es halt wirklich so eine schöne Übung in Sinnlosigkeit war.
Genau, so Ig Nobelpreis.
Also du hast nichts mehr, dann mache ich weiter.
Nee, ich habe nichts mehr zu erzählen. Erzähl du einfach weiter.
Also ich glaube, wir reden ja, glaube ich, schon über eine Stunde. Dann können wir die Silvesterleute eigentlich fast weglassen. Dann kommen wir mit den Weihnachtsleuten durch. Ich bin jetzt mit den Geburten zu Weihnachten schon durch. Und Rankine, der war auch schon einer von denen, die Weihnachten gestorben
sind. Ach, das hat er gut gemacht.
Jetzt sind wir schon bei den Weihnachtstoten. Und jetzt kommen wir zu Karl Ramsauer.
Karl Ramsauer ist tot.
Ja, der ist von Samstagnacht. Nee, aber das ist Karl Ramsauer. Der starb auch am 24. Dezember 1955, war ein deutscher Physiker und der hat den nach ihm benannten Ramsauer-Effekt entdeckt. Mhm. Und jetzt darfst du mal raten, was der Ramsauer-Effekt ist.
Das hat mit Schweinen zu tun im Schwein. Keine Ahnung.
Nein, es hat was mit Quantenmechanik zu tun.
Auch gut.
Und zwar war das ein das erste Experiment, der erste experimentelle Hinweis, dass du Elektronen auch als Wellen betrachten kannst. Oh. Und halt, dass irgendwie, dass quasi Materiewellen tatsächlich existieren können, weil die Quantenmechanik, ohne jetzt in die Details zu gehen, ist ja diese ganze, da gab es immer diesen Welle-Teilchen-Dualismus, also je nachdem, ob wie du jetzt hingeguckt hast auf Licht, in dem Fall war das am Anfang immer auf Licht, hat das Licht mal sich so verhalten wie eine Welle, oder mal so verhalten wie ein Teilchen, und man hat nicht genau gewusst, was da jetzt irgendwie die Sache ist. Dann hat sich eben gezeigt, dass das eben eigentlich auch für nicht nur für Licht, sondern eben auch für Materieteilchen gelten soll. Also irgendwie Elektronen, also Materie, die Teilchen, die Materie aufbauen, die sollten sich auch mal wie Teilchen, mal wie Wellen verhalten. Und Ramsauer, der hat die ersten wirklich eben Experimente gemacht, die gezeigt haben, dass sich Elektronen tatsächlich wie Wellen verhalten können. Mhm. Und dieses Experiment, da geht es eben jetzt um Elektronen, die durch ein Gas durchfliegen und mit den Gasmolekülen in Wechselwirkung treten. Und wenn du das irgendwie berechnest, wie das, wie oft und wie jetzt Elektronen mit den Gasmolekülen wechselwirken, dann hängt das davon ab, ob du die jetzt hier als Teilchen vorstellst oder als Welle vorstellst und so. Und Ramsau hat das dann eben alles irgendwie berechnet, vorhergesagt und dann eben gezeigt im Experiment, dass sich eben die Elektronen tatsächlich eben auch wie Wellen verhalten können, und hat so jetzt quasi diese ganze moderne Geschichte, heute haben wir quasi diese ganze Geschichte, diesen Welle-Teilchen-Dualismus mit dem Konzept der Quantenfelder wieder auf eine ganz neue, eigentlich gelöst und auf eine neue Ebene hochgehoben. Also einen Widerspruch gibt es eigentlich in der Physik so nicht mehr. Aber er hat eben dazu beigetragen, dass eben in den 1920er Jahren die moderne Quantenphysik sich so entwickelt hat, wie sie es hat. Er war auch irgendwie hier Vorsitzender der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und so weiter, war Mitglied in der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, hat
trotzdem erinnert man sich an den Namen Ramsauer nur, weil er mal Verkehrsminister war oder sowas, ne?
Ja, CSU-Hansel war das doch. Ich bin mir nicht sicher, ob sie verwandt sind, vermutlich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man sich jetzt dem Herrn Ramsauer aber jetzt so dringend erinnert werden muss. Also er hat halt tatsächlich im Zweiten Weltkrieg Waffen entwickelt, Infrarot-Lenkwaffen, hat das 43 irgendwie muss. Anerkennungspreis von Adolf Hitler bekommen und so, war halt irgendwie auch 45 Ordinarius und da ist er geworden, so Ordinarius in der TH Berlin geworden. Also das hier vermutlich war, wie gesagt, die deutsche Vorsitzende der Deutschen Physikalischen Gesellschaft war er 1941, ist er das geworden. Also der ist halt hat in der Zeit Karriere gemacht, wo man halt dann nur Menschen mit einer gewissen Gesinnung Karriere machen. Also weiß ich nicht, ob man, vielleicht tue ich ihm jetzt auch Unrecht, ich habe jetzt auch da seine Biografie nicht im Detail analysiert, aber vielleicht ist er einer von denen, die man jetzt nicht unbedingt so dringend gedenken muss, außer seinen physikalischen Leistungen, die ja halt so sind, wie sie sind.
Ja, hast du denn jetzt nicht noch irgendeine positive Figur?
Ja, zum Beispiel habe ich John, schon wieder so ein Kerl, den ich nicht aussprechen kann vernünftig, auch schon wieder ein Schotte. John, also er schreibt sich M-U-I-R, John Muir,
Meyer.
Ja, wie auch immer.
John Meyer.
Der ist in Schottland geboren, starb aber am 24. Dezember 1914 in Los Angeles. Mhm. Der war viel. Ja, also er war Naturphilosoph, Naturalist, Entdecker, Schriftsteller, Erfinder, Ingenieur, Geologe. Also einer halt der von den Leuten, die es damals gab, die wirklich so durch die Welt marschiert sind und sich alles angeguckt haben.
Flaneur heißen die heute.
Ja, vielleicht habe ich ihn schon mal erwähnt, wie ich über Alexander von Humboldt gesprochen habe. Da habe ich ja mal in einer Sendung ziemlich lange und viel von ihm geschwärmt, was wir nächstes Jahr noch öfter machen werden, weil da großes Humboldt-Jubiläumsjahr ist. Und Humboldt hat mir stark beeinflusst, und mir war derjenige, der im Wesentlichen das Konzept des Nationalparks erfunden hat. Ja? Mhm. Also er ist vom Naturforscher, also er hat quasi als Naturforscher angefangen, ist zum Naturschützer geworden, was damals noch halbwegs außergewöhnlich war in der Zeit. Hat also die ganze Ökologie und Tierrecht und Umweltschutzbewegung quasi vorweggenommen oder gegründet, und hat eben dieses Konzept des Nationalparks entwickelt. Ja, so hat eben mit Theodore Roosevelt, der auch durchaus ein naturinteressierter amerikanischer Präsident war, sowas gab es früher mal, und die sind gemeinsam, also der war gemeinsam mit Muir campen in Yosemite und sind halt irgendwie gemeinsam durch die Gegend marschiert, und Muir hat Roosevelt erklärt, wie wichtig Natur- und Landschaftsschutz ist, und dann hat eben Roosevelt tatsächlich den Yosemite Nationalpark dann gegründet und so dann eben weitere, dann so ist quasi dieses Nationalpark-Konzept dann in den USA entsprechend eingeführt worden und hat sich dann vermutlich dann im Rest der Welt dann auch irgendwann mal festgesetzt.
Ja. Ach cool.
So, dann habe ich noch zwei Leute, dann können wir eigentlich, das sind die anderen beiden Weihnachtstoten und die Silvester-Leute.
Silvester machen wir dann zur Silvester-Sendung.
Ja, da hatte ich noch mal
zur legendären Silvester-Sendung.
Das wären jetzt nochmal irgendwie 15 Leute gewesen, aber die lasse ich dann weg. Okay. Nee, aber ich habe einen sehr, also für die Hörerschaft, die keine Astronomen sind, werden beide unbekannt sein, aber einen, den man eher, ich habe jetzt noch zwei Leute, einer, der eher auch in der Astronomen unbekannt ist und einen, der unter Astronomen sehr bekannt ist. Ich fange mit dem Unbekannten an, der starb noch vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich am 24. Dezember 1993 in Paris, und das war Pierre-Victor Auger, der ein französischer Physiker war, im Bereich Atomphysik, Kernphysik gemacht hat, aber sich hauptsächlich kosmische Strahlung hat er sich beschäftigt. Und kosmische Strahlung darf man nicht verwechseln mit der kosmischen Hintergrundstrahlung. Kosmische Hintergrundstrahlung ist was?
Der Urknall, der Rest vom Urknall?
So ungefähr. Ich habe meine aktuelle Sternengeschichtenfolge handelt von kosmischer Hintergrundstrahlung. Die können wir verlinken. Mhm. Und da ist das genau erklärt. Die kosmische Strahlung, die ist übrigens das Thema der nächsten Folge Sternengeschichten, weil ich die gleich hintereinander geplant habe, um eben diese Unterschiede zu erklären. Kosmische Strahlung nennt man auch kosmische oder Höhenstrahlung. Die ist entdeckt worden von einem Österreicher. Auch einer der wenigen Österreicher, die einen Physiknobelpreis bekommen haben, also auch sowas gab es früher mal, von Viktor Franz Hess. Der ist mit einem Ballon nach oben gefahren und hat festgestellt, dass wenn du misst, wie Materie ionisiert wird, ja, also ionisiert heißt, da fallen Elektronen aus der Atomhülle, und es muss irgendeinen Prozess geben, wie du die Elektronen aus den Atomhüllen rauskriegst, zum Beispiel eben Strahlung, Ultraviolettstrahlung kann das schaffen, oder eben auch Teilchenstrahlung, Teilchen, die irgendwie drauf prallen, und der hat festgestellt, dass sowas weit oben in der Atmosphäre öfter vorkommt als unten am Boden, und hat daraus korrekt geschlossen, dass es eine Strahlung sein muss, die aus dem Weltall kommt. Ja. Und dann hat man festgestellt, es ist eigentlich nicht wirklich Strahlung im Sinne von so Bestrahlung, denken wir irgendwie an elektromagnetische Wellen, an Licht. Mhm. Ja, in dem Fall die kosmische Strahlung ist Partikelstrom, also hauptsächlich, also so meistens Zeug, das von der Sonne kommt, Teilchen von der Sonne, aber auch Teilchen von anderen Sternen, Teilchen, die aus anderen Galaxien kommen, also wirklich jede Menge Zeug, das da quasi rumfliegt, und das hat eben Auger untersucht, hat da auch entsprechend hohe Detektoren aufgebaut, also am Schweizer Jungfraujoch in 3.500 Meter Höhe hat er Labors aufgebaut, weil er damals, das war das Ding, das, was da passiert, wenn diese Höhenstrahlung auf die Atmosphäre trifft, ist ja nichts anderes als das, was wir in Teilchenbeschleuniger machen. Wir nehmen ein Teilchen und schmeißen es auf ein anderes Teilchen. Ja. Und da können wir, mit diesen Beschleunigern können wir wahnsinnig viele Sachen erforschen. Nur damals, als man diese Höhenstrahlung entdeckt hat, eben in den 20er, 30er Jahren, und dann, als man angefangen hat, den Aufbau des Atoms und die ganzen Grundlagen der Quantenmechanik zu erforschen, da hatte man noch keine Beschleuniger. Da hatte man die Technik noch nicht. Das heißt, man musste sich das zunutze machen, was halt da war. Und das war eben die kosmische Strahlung, die halt quasi ein natürlicher Teilchenbeschleuniger ist, und musste halt die Detektoren dorthin bringen, wo das stattfindet. Also eben auf hohe Berge, wie es eben Auger gemacht hat, oder eben Ballons hoch in die Höhe. Das heißt, so in den 20er, 30er, 40er Jahren hat man eben tatsächlich überall auf hohen Bergen und so weiter so Detektoren aufgebaut, und das waren da die grundlegenden Daten gesammelt, aus der sich dann quasi die moderne Teilchenphysik entwickelt hat. Und das hat eben Auger gemacht und war dann tatsächlich er hat es dann abgesehen davon nicht jetzt wahnsinnig viel entdeckt. Es gibt den Auger-Effekt, also der hat, wie sich Röntgenstrahlung auf Materie auswirken kann, ja, also dass irgendwelche Elektronenhüllenübergänge, das ist im Detail nicht wichtig, aber interessant und wichtiger ist das Pierre Auger Observatorium, das jemand vielleicht schon mal gehört hat, das steht in Argentinien, mitten in der Provinz, und besteht aus jede Menge Detektoren, also man nennt es Teleskope, aber im Wesentlichen sind es Detektoren, die halt den Effekt der Höhenstrahlung detektieren. Also diese kosmische Strahlung kommt nicht bis zum Erdboden durch, sondern trifft eben davor auf die Atmosphäre. Aha. Und da entstehen dann sekundäre Teilchenschauer. Es entstehen so über
wie Marker sozusagen.
Genau, es gibt dann halt diese Cherenkov-Strahlung, also so diesen Überschallknall, der quasi wenn Teilchen sich schneller als Licht bewegen und bevor wir aufschreit, nicht schneller als Licht im Vakuum, sondern schneller als Licht halt in einem Medium, was halt passieren kann, wenn hochenergetische kosmische Strahlung in die Erdatmosphäre kommt, dann können sich eben Teilchen schneller bewegen. Oder wenn du so einen Wassertank hast, ja, über den Neutrino-Detektoren im Wasser ist halt die Lichtgeschwindigkeit geringer. Mhm. Und wenn du schnelle bewegte Teilchen hast, können die schneller als das Licht sein und im Wasser. Und dann gibt es so einen optischen Überschallknall. Und so arbeiten diese Detektoren. Und das ist eben das Pierre Auger Detektor Observatorium, ist halt eines der größten Observatorien, die es gibt für die kosmische Strahlung, und da werden halt immer wieder coole Sachen entdeckt. Also da gibt es immer noch, weil das immer noch eines der Gebiete ist, wo wir immer noch große offene Fragen haben, und zwar wirklich offene Fragen, also wirklich so Fragen, wo wir keine Ahnung haben, wie die Antwort ist, weil wir von der kosmischen Strahlung, wir können messen, welche Energie die Teilchen haben, die da kommen, und je mehr Energie die haben, desto gewaltiger muss das Ereignis gewesen sein, dass die durch die Gegend geschleudert hat. Mhm. Und auch von desto weiter kommen sie her, ja. Also zum Beispiel die wirklich hochenergetischen Teilchen der kosmischen Strahlung, da wissen wir, die kommen irgendwie aus der Umgebung von supermassereichen schwarzen Löchern in anderen Galaxien, weil nur dort die so viel Wumms haben quasi, dass sie diese Teilchen so schnell beschleunigen können. Und es gibt so ein ganzes Paar, ganz am Ende vom Spektrum gibt es so ein paar Teilchen, die wir messen mit extrem hohen Energien, und wir haben keinen Schimmer, was so mächtig ist, die Dinger so schnell zu machen, also hochenergetisch zu machen. Da haben wir also eins das am höchsten, das höchst energetische Teilchen hat auch den wunderschönen Spitznamen, das Oh my God Teilchen bekommen. Das ist quasi das Ach du Scheiße Teilchen, weil halt irgendwie, wir wissen nicht, wir haben eine gute Ahnung, wo es herkam, also wir kennen die Flugrichtung, wir wissen, welche Strecke es im Prinzip zurückgelegt haben kann, und da ist nirgendwo unterwegs was in der Lage wäre, ein Teilchen so viel Energie mitzugeben. Keine Ahnung, wo die Dinger herkommen. Also das ist etwas, wo immer noch wirklich halt so wirklich offene Fragen sind, die wirklich offen sind, wo man nicht sagen, wir müssen halt irgendwie noch, vielleicht ist es das, sondern das ist null. Da, wir haben keine, ja.
Cool.
Und das, wie gesagt, stammt von Pierre Auger. Und zum Abschluss
kommt der Bekanntere von beiden, den ich auch wahrscheinlich auch noch nie gehört habe. Ne?
Doch, Gerard Kuiper. Oder Kuiper vielleicht, Kuiper. Aber eigentlich nennt er sich Kuiper, weil er, ich habe mal wirklich geguckt, wie er sich ausgesprochen hat, weil er ist ja in Holland geboren und in Mexiko-Stadt, ließ ich gerade, gestorben, war aber eigentlich dazwischen amerikanischer Astronom, und ich habe mal, er hat sich selbst Kuiper genannt, also man muss immer nur an Scooter denken, ja, dann
Kuiper, jetzt habe ich es, okay,
ja. Genau.
Hat ein bisschen gedauert, Entschuldigung.
Genau, und warum kennst du Gerard Kuiper?
Wegen des Kuiper-Gürtels.
Ganz genau, ja. Und also das, der Kuiper-Gürtel ist...
Und wegen dem Kuiper Geneva kenne ich das auch.
Aber das den kenne ich nicht.
Das ist so ein Schnaps.
aber mit dem zu tun kann ich ja nicht sagen. Aber war halt, wie gesagt, er ist 1905 geboren in Holland, 24. Dezember 1973 in Mexiko gestorben, und dazwischen war er Astronom und hat unter anderem, für sein Kuipergürtel ist er bekannt, hat aber auch anderes gemacht. Ja, also er hat Kohlendioxid nachgewiesen in der Atmosphäre des Mars, hat die Atmosphäre des Titan entdeckt, ja, was wenige wissen. Also Titan hat eine wirklich dichte, also der Saturnmond Titan hat eine wahnsinnig dichte Atmosphäre, was auch überraschend ist. Also wir wissen, warum
Wie groß
das
ist mittlerweile. Ist der?
Titan ist ein Riesendrum. Moment mal, der ist größer als der Merkur. Und
die Erdgröße?
Titan hat, Durchmesser 5150 Kilometer.
Okay, eine Viertel Erde.
Ja, also deutlich größer als der Mond, unser Mond.
Eine halbe Erde, ne?
Eine halbe Erde, ja. Also Titan ist wirklich ein großes Ding, also größer als der Merkur. Also das ist schon ein großer Brummer. Und der hat auch eine extrem dichte Atmosphäre, und die hat Kuiper entdeckt. Er hat Uranus-Monde entdeckt, Neptun-Monde entdeckt und so weiter. Und tatsächlich eben den Kuiper-Gürtel. Also der Kuiper-Gürtel ist ein Asteroidengürtel, einer von mehreren Asteroidengürteln, die wir haben im Sonnensystem. Der bekannteste ist der zwischen der Umlaufbahn von Mars und Jupiter. Aber es gibt noch einen Schwung, ein paar mehr Asteroidengürtel, und einer im hinter der Bahn des Neptun, das ist der Kuiper-Gürtel, wo auch der Pluto dazugehört. Mhm. Und auch da kann ich, wer es im Detail wissen will, eine Podcast-Folge verlinken. Aber das Schöne ist, das echt Interessante ist, dass der Kuipergürtel eigentlich gar nicht Kuipergürtel heißen sollte.
Sondern?
Also der erste, also Kuiper war einer von vielen, die sich Gedanken gemacht haben über die Existenz.
Der absurdeste Name aller Zeiten, okay.
Na, es kommt ja, ich schlage dann nachher gleich einen Alternativnamen vor, aber das erste Objekt im Kuipergürtel, wenn wir jetzt mal Pluto auslassen, also das erste Objekt, was man im Kuipergürtel entdeckt hat, war Pluto 1930, aber da haben wir noch Pluto für einen Planeten gehalten und nicht, aber dann war es tatsächlich irgendwie 1991, glaube ich, QB, der 1991 QB1, glaube ich, hieß das Ding, ja. Das war das erste Objekt, der erste Asteroid im Kuipergürtel, den wir gefunden haben. Und mittlerweile kennen wir ganz ein paar tausend, glaube ich, sind schon, oder um die tausend größenordnungsmäßige Objekte. Erst gestern hat man wieder ein tolles entdeckt, also das ist eigentlich schon außerhalb des Kuipergürtels, ja, der ist 120 Mal weiter weg von der Sonne als die Erde. Also da findet man wieder große Trümmer da draußen, aber die erst eben seit den 90er Jahren, aber die Astronomie hat vorhergesagt, dass es da einen Asteroidengürtel geben könnte, eben aus Spekulationen über Planetenentstehung, die halt dann wie so Asteroiden, so ganzen Planetesimale rausschleudert nach draußen. Und der erste, der sich eben Gedanken darüber gemacht hat, zumindest irgendwie halt die publiziert worden sind, das war der amerikanische Astronom Frederick Leonard. Ja?
Das hätte der auch der Leonard-Gürtel sein können.
Ja, na, warte mal ab. Der hat es 1930 gemacht, nachdem Pluto entdeckt ist, und der hat gedacht, okay, da ist Pluto, vielleicht ist da noch mehr Zeug. Und hat halt durchaus, also er hat das schon ein bisschen wissenschaftlich besser begründet, aber hat absolut recht gehabt damit, ja. Und das war im 1930 Frederick Leonard. Und dann gab es den irischen Astronomen Kenneth Edgeworth, der hat 1943
der Leonard Edgeworth-Gürtel.
Das wäre der korrekte Name. Warte mal. Also es kommt dann 43, also Leonard hat im Wesentlichen nur gesagt, da ist Pluto und da könnte noch mehr Zeug sein. Mhm. Und dann hat Edgeworth gesagt, 43, dass das sich so fern von der Sonne, da können sich eigentlich keine Planeten mehr bilden. Und damit hat er auch recht, weil damit Planeten sich bilden können, muss halt genug Zeug zusammen, erstmal genug Zeug da sein und genug Zeug zusammenstoßen. Mhm. Und je weiter weg du von der Sonne kommst, desto größer ist quasi der Kreis rundherum.
Ja.
Das heißt, desto weniger dicht verteilt sind die Objekte, die rumliegen, weil da wesentlich mehr Platz ist, wenn du quasi so Ring für Ring nach außen gehst, und desto langsamer bewegt sich das Zeug auch. Ja? Drittes Keplersche Gesetz. Je weiter weg von der Sonne, desto länger brauchst du rundherum für eine Runde. Mhm. Das heißt, weit weg von der Sonne ist wenig Zeug, das sich langsam bewegt, und deswegen kommt es einfach zu weniger Kollisionen. Und deswegen hat sich dann eben auch in der Frühzeit des Sonnensystems, als die Planeten entstanden sind, weit weg von der Sonne haben sich weniger Planeten oder keine Planeten, keine großen Objekte mehr gebildet. Da sind eben nur so Kleinkram wie Pluto rausgekommen, und für mehr hat es nicht gereicht da draußen. Und das wissen wir heute, aber Edgeworth hat es eben 43 vermutet und eben genau das, was ich gerade erklärt habe, hypothetisiert. Und die beiden haben also gesagt, Leonard und Edgeworth, da draußen soll es jede Menge Kleinkram geben. Mhm. Und dann kam Kuiper 51. Der hat ähnliches, das war die Zeit, so 40er, 50er Jahre, wo man angefangen hat, halbwegs vernünftige Spekulationen über die Planetenentstehung zu haben. Und dann so in den 60ern, 70ern hat man es dann ein bisschen konkretisiert. Aber das war die Zeit, wo sich so alle Gedanken gemacht haben, wie Planeten entstehen. Und eben auch Kuiper. Und ist von ähnlichen Gedankengängen ausgegangen wie Edgeworth, ist aber zum gegenteiligen Schluss gekommen. Er hat gesagt, Kuiper hat geglaubt, dass Pluto viel größer ist als jetzt. Also er meint, Pluto müsste so groß sein wie die Erde. Hat man damals auch noch nicht genau gewusst, wie groß Pluto ist. Mhm. Und Kuiper hat gedacht, oder kam halt zu dem Schluss bei seiner Arbeit, dass Pluto so groß wie die Erde ist und deswegen die ganze Gegend dort leergeräumt hat. Ja, also alles aufgesammelt hat, was da rumliegt, alles rausgeschmissen hat. Kuiper hat also vorhergesagt, dass es keinen Asteroidengürtel hinter der Bahn von Neptun gibt.
Ach.
Also die beiden, die vorhergesagt haben, dass es ihn gibt, waren Leonard und Edgeworth.
Ja,
und Kuiper hat vorhergesagt, es gibt ihn nicht. Und
wie hatten die das dann hinterher gedreht gekriegt, dass sie das Ding trotzdem nach ihm benannt haben?
Das, Lump. Da muss man die Historiker fragen. Das habe ich jetzt nicht mehr nachrecherchiert, aber so ist halt in der Geschichte, das ist halt irgendwie oft Zeug. Bei der Oortschen Wolke ist das gleiche Spiel nochmal passiert. Ja, also nee. Da gab es auch wieder 4, 5, das machen wir in der nächsten Folge mal. Da gab es auch wie 3, 4 Leute, die irgendwas hypothetisiert haben, und am Ende die Leute, die eigentlich berechtigterweise den Namen geben gegeben hätten sollen, haben sie nicht gegeben. Aber es ist halt historisch so ergeben, dass halt der Kuipergürtel nach dem Typ benannt ist, der vorhergesagt hat, dass es ihn nicht gibt. Und die beiden, die halt eben vorhergesagt haben, dass es gibt, Leonard und Edgeworth, die sind halt ausgegangen, leer ausgegangen.
Wenn ich also aber in die Geschichtsbücher eingehen will, sollte ich öfter Dinge vorhersagen, die nicht eintreffen.
Ja. Und am 24. September sterben.
Und dann am 24. September sterben, dann kommst du immerhin in den Podcast. Ah, nee, bin ich ja auch schon.
Ja, aber dann bist du weg, da kann ich auch nicht mehr hin. Da muss ich ja, nee. Das stimmt, ja. Das, ja, das damit, waren die.
Das waren die.
Die Weihnachtsgeschichten, ja. Und jetzt müssen wir noch klären, was wir letztes Mal angefangen haben. Nämlich, da haben wir die Hörerschaft aufgefordert, Treffen zu nennen, Plätze zu nennen, ja. wegen
Waffeltreffen,
genau. Wegen Waffelpreis-Dingens-Treffen.
Ja.
Also Wien, wie gesagt, ist gesetzt quasi, das, was ich vorgeschlagen habe, dass wir da diese Exkursion von der Manna-Fabrik zur Apollo, zur Otterkringer.
Das ist tatsächlich Apollo. Gesetzt, okay, dann musst du nur so schnell wie möglich ein Datum sagen, damit ich mir da eine Reise organisieren kann.
Ja, das müsst ihr dann, also es ist auf jeden Fall gesetzt, aber halt irgendwann im Frühjahr, Sommer. Also das möchte ich auf jeden Fall machen und in Deutschland ja, also müssen wir gucken.
Mai,
also
Mai, ne, wo das Wetter stabil wird. Ne?
Genau. Ja. In Deutschland müssen wir gucken, da kamen halt wirklich viele verschiedene Vorschläge. Wie sieht es denn mit der Waffelbasis im Sauerland aus?
Hast du da mehrere Informationen? Aber Achim wäre grundsätzlich bereit, da irgendwie seinen Showroom aufzumachen oder sowas. Aber da müssten wir den nochmal konkret fragen, ja. Aber Arnsberg wäre wohl tatsächlich auch eine Möglichkeit.
Weil dann würde ich das auch auf jeden Fall in die engere Auswahl mit reinnehmen, ja. Für den Deutsche Treffen. Dann kam jemand mit, es ist halt Problem, Deutsche ist halt groß, ist halt das Problem. Da kann man, ja. Also dann Leipzig ist mir auch sehr sympathisch.
Leipzig finde ich auch gut, da kommt man auch gut hin.
Ich wollte gerade sagen, es ist auch gut erreichbar.
Außer aus Köln, Aachen, so der Ecke, das ist dann schon ein bisschen mühsam, aber ja.
Also wie gesagt, dann würde ich mal Arnsberg, Leipzig noch in die engere Auswahl aufnehmen und dann, ja, irgendwer, ein schöner Vorschlag kam von dem Chef des Brauhauses in Norderney, wenn du das gelesen hast, vielleicht im Kommentarbereich.
Ja, also Norderney finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Also.
Ja, das ist halt wieder das Gegenteil von gut erreichbar.
Das stimmt,
aber
ja, mehr Bier für uns.
Ja, also ich glaube, da würden wir dann, man sollte auf jeden Fall nach Norderney fahren. Also das habe ich auch irgendwie zumindest privat vor. Mhm. Aber wenn Treffen, dann kommen vielleicht doch nur 5 Leute. Also sollte das irgendein Grund sich jetzt irgendwie hunderte Massen aufmachen nach Norderney aufmachen wollen, dann schreibt das in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich habe auch mit dem kommuniziert, weil ich wirklich privat mal nach Norderney will und mir dann auch das Brauhaus gerne angucke. Aber ich glaube, als Treffen ist es vielleicht doch nicht so der optimale.
Nein, aber ich werde einfach mal Waffel Achim mit dir irgendwie verknuppern, dann könnt ihr da ja mal was ausmachen, weil eventuell, ja.
Aber ich würde aber irgendwie halt Leipzig in die engere Auswahl nehmen.
Ich finde halt Arnsberg so cool, weil da eine Waffeleisenfabrik ist.
Das finde ich auch cool. Also,
ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch in Deutschland produzieren.
Ich habe von dieser Firma, die mit C fängt, die glaube ich an, oder? Ja, da habe ich irgendwie, weil ich letztens für meine Mutter hatte ich ein neues Waffeleisen geschenkt und ich habe halt irgendwo im Internet eins bestellt, also mir das erste, was mir da empfohlen wurde und das war genau von dort. Aber ich habe auch noch nicht gewusst, dass das irgendwie hier, dass das die Verbindung ist. Ja, das habe ich dann erst beim Recherchieren über Arnsberg rausgefunden.
Die Verbindung ist das, genau.
Ja, also dann halten wir mal Leipzig fest, halten wir Arnsberg fest und warten, was bei Arnsberg noch rauskommt.
Genau.
Und dann gucken wir nochmal, vielleicht können wir noch irgendwas, vielleicht kriegen wir noch was irgendwie im Westen hin. Du bist ja auch mal irgendwie sowieso öfter vermutlich in der Ecke.
Ja, Köln
halt. Können wir da nochmal irgendwie was machen. In Köln war ich auch schon lange nicht, in meinem Leben in Köln. Also sagen wir mal Leipzig, ganz sicher hier Ruhrpott und Arnsberg, würde ich jetzt mal so als.
Ja, Ruhrgebiet ist besser, Ruhrpott ist besser.
Würde ich mal diese drei Regionen mal festhalten und dann wieder auf Kommentare warten und dann entsprechend
reagieren.
Im nächsten
Jahr noch ein bisschen hin.
Genau.
Dann kommen wir zum Werbeblock, den wir jetzt immer ans Ende der Sendung packen, nachdem wir so viele Beschwerden darüber gekriegt haben, dass der Werbeblock am Anfang der Sendung ist, was auch sinnvoll ist, sich darüber zu beschweren, weil jeder, der jetzt den Werbeblock nicht mehr hören will, kann ausschalten. Am Ende verlosen wir ein Auto.
Und ich erzähle, was meine dunklen Geheimnisse.
Genau, nein, was nicht, in Roswell wirklich passiert ist.
Ja, wie Holger Klein wirklich heißt.
Genau.
Nein, das mit dem Werbeblock, es ist ja eigentlich kein Werbeblock, wir wollen ja auch nichts verscherbeln, sondern nur darauf hinweisen, wo man uns denn auch in echt sehen kann, sofern jemand das Bedürfnis hat, uns in echt zu sehen. Und das gibt tatsächlich vor Ende des Jahres noch ein paar Mal die Möglichkeiten, denn abgesehen davon, dass das gerade ich und meine Kollegenschaft von den Science Busters im aktuellen Fernsehen zu sehen sind, mit den neuen Science Busters Folgen, die wir in den letzten Wochen aufgezeichnet haben, immer dienstagabends im ORF oder 7 Tage danach auf der ganzen Welt in der TV-Thek des österreichischen Fernsehens oder vermutlich auch irgendwo im Internet. Wenn man sucht, findet man das vermutlich in den diversen Video-Datenbanken,
also YouTube
und so weiter. Ja. Also da kann man mich, aber auch live, wie gesagt, es gibt noch, es gibt die in Wien die große Silvester Science Buster Show. Am 31.12. spielen wir im Wiener Schauspielhaus die große Silvester Show, also Jahresrückblick, Jahresausblick, alles, was sich wissenschaftlich so passiert hat mit jede Menge, ich glaube, es gibt Champagner, es gibt Asteroiden wird es natürlich geben, es gibt also jede Menge Wissenschaft und zwar dreimal. Wir spielen drei Shows, fängt an um 15 Uhr die erste, quasi so zum Vorglühen.
Shows an einem Tag.
Genau.
Aber immer die gleiche Show.
Ja, sie wird schon ein bisschen was machen. Es ist prinzipiell immer die gleiche, aber ob jetzt Wort für Wort dasselbe sagen kann, ich nicht versprechen.
Aber es lohnt sich jetzt nicht dreimal hinzugehen. Also ich habe
natürlich lohnt sich das. Natürlich lohnt sich das. Nein, es ist dreimal dieselbe Show.
Natürlich, aber jetzt inhaltlich.
Nein, es ist dreimal dieselbe Show, ja. Aber man kann sich im Aussuchen, ob man schon am Nachmittag hingehen will, um 15 Uhr, wenn man vielleicht irgendwie mit noch mal am Abend was vorhat. Man kann irgendwie, die nächste ist um 18 Uhr und die dritte ist um 21 Uhr, sodass wir dann eben so um 11 oder sowas fertig sind, dass man eben nach der letzten Show dann auch nochmal irgendwie in die Silvesterfeierlichkeiten dann starten kann.
Aber auch im Arsch, ne?
Ja, ach ja, haben wir letztlich, sind letztes Jahr auch schon aufgetreten Silvester, also das geht schon. Also man muss jetzt nicht, ich werde jetzt nicht noch bis 5 Uhr morgens weiterfeiern, aber wie gesagt, man kann, wer mit uns Silvester feiern möchte in Wien, der soll ins Schauspielhaus kommen. Tickets gibt's dort und online. Davor gibt's noch am 29. 30. die Möglichkeit, da gibt's noch unsere Weihnachtsshow, die führen wir auch nochmal im Schauspielhaus auf. Die kann man sich auch noch anschauen. Da gibt es mit Hund auf der Bühne und mit Lebkuchen und mit Punsch. Also alles Tiere und Essen und alkoholische Getränke. Also das gibt es auch noch. Und dann im nächsten Jahr, dann kommt dann wieder der neue Werbeblock. Da sind wir dann in Deutschland unterwegs mit Game of Thrones und so weiter. Ach, und betrinkt euch nicht Silvester oder meinetwegen betrinkt euch, aber schaut, dass ihr möglichst früh am 1. Januar wieder nüchtern seid und guckt ins Internet, denn da fliegt die Raumsonde New Horizons an Ultima Thule vorbei. Cool. Da ist der Asteroid, der fernste Asteroid, den wir aus der Nähe sehen werden, der eben das nächste Ziel von New Horizons nach Pluto, das wird in der Nacht oder am Vormittag des 1. Januar 2019 stattfinden. Also guckt, dass ihr feiert, aber so, dass ihr noch aufnahmefähig seid für die Wissenschaft, was prinzipiell immer eine gute Idee ist.
Und jetzt wissen alle, dass es sich doch lohnt, den Werbeblock auszuhalten. Florian, schöne Weihnachten und guten Rutsch.
Ebenfalls. Und das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Das ist mir spontan eingefallen.
Für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.